Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hi Tobi.
Guten Morgen Thomas, hallo.
Genau, ich hab mir das guten Morgen mal verkniffen, wir haben ja fast 11.
Ja gut, aber mein Standardspruch, wir sind ja schon 3 Stunden im Vorgespräch und Zeit ist relativ.
Ja, vor allem Zeit. Ich hatte es ja, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt, da ist so im Stress, das ist unglaublich,
ja. Ja, immer dieser Freizeitstress am Wochenende, das ist ja auch ein Problem, alle seine freien Termine, ja, freizeittechnisch oder seine Termine in der freien Zeit unterzubringen.
Ne? Ja, die Freizeittermine. Weil man nämlich Montag bis Freitag nur Stress im Job hat, ja, das ist echt scheiße. Ich brauche wieder einen anderen. Ich muss wieder ruhiger angehen lassen. Das wäre echt hilfreich. Ja. Aber es ist, wie es ist. Ja. Wie sagst du immer, sei froh, dass du Arbeit hast.
Das ist das eines der wichtigsten Komponenten im Leben. Ich sag eines, nicht die wichtigste, aber eine wichtige Komponente.
Ja, für manche ist es ja auch das Wichtigste, aber dazu gehöre ich jetzt auch nicht.
Nein, es ist Mittel zum Zweck. Man muss halt Knete verdienen, ne? Sonst ist nichts. Ohne Knete keine Fete.
Das auch.
Oh, ja. Wei. Da waren wir ja Karlauer. 5 Euro in die Karlauer Kasse.
Ja, Mann, die Saison rückt immer näher.
Welche, die Karlauer Saison oder was?
Ja.
Ach so, ja, ist ja bald wieder Karneval.
Die 5. Jahreszeit.
Ja, ob das dieses Jahr so ausfallen wird, wie sich das die Kollegen vorstellen, ist eine andere Sache.
Ja, ich denke mal, es wird halt ein bisschen schwierig und momentan sind sie ja über 2G am Diskutieren. Mal gucken, inwieweit das dann halt alles so umgesetzt wird oder in welchem Rahmen dann auch wirklich gefeiert werden kann. Ich bin ja selbst kein Fasnachter, beziehungsweise Karnevalist. Ja, von daher trifft's mich sowieso nicht, egal in welchem Jahr. Aber es ist halt immer schade für gerade auch die Regionen, wo halt normalerweise das ein Riesenthema ist.
Ja, ja,
aber generell, das betrifft ja auch das Oktoberfest. Ja. Das ist ja nicht nur Karneval, ja.
Nein, das ist
von stellvertretend für Veranstaltung im Prinzip, ja.
Alle anderen Dinge, ja.
Ja, bei uns ist im Nachbarort ja, oder in meinem alten Heimatort ja auch wieder Kerbe jetzt im September. Da bin ich auch mal gespannt, inwieweit da überhaupt was stattfinden wird dieses Jahr.
Obwohl heute findet in Norddeutschland wieder eine Großveranstaltung statt mit 10.000 bis 15.000 Leute, allerdings unter freiem Himmel und auf 3 Kilometer Länge verteilt. Das ist das legendäre Duna-Watt-Rennen, also es ist ein Pferderennen im Schlick. Letztes Jahr ist es ausgefallen und dieses Jahr findet es wieder statt. Da bin ich mal gespannt, ob das ein Super-Spreading-Event wird oder ob das ordentlich stattfindet. Oder ob das keine Infektion mit sich bringt, etc. pp. Mal schauen.
Ja, okay, das Risiko hast du ja im Prinzip bei jeder Veranstaltung, immer, egal klar. was du
da aber hast. Aber dadurch, dass diese Veranstaltungsstrecke sehr lang ist, verteilt sich das natürlich auch, ne, auf dieser Strecke. Und es ist unter freiem Himmel. Ja, gut. Ja. So viel zum Veranstaltungskalender.
Apropos Veranstaltungskalender, vielleicht noch eine kleine Gaming-News. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich den Podcast schon mal angesprochen hatte, aber jetzt ist auf jeden Fall diese Woche der Early Access für 9to5 auf Steam gestartet.
9to5 Mac ist jetzt auf Steam?
Nein, 9to5 okay. Heißt das Spiel. Okay. Das ist ein 3 gegen 3 PvP. Spiel rundenbasiert, beziehungsweise objective-based. Wer Interesse an sowas hat oder sich das gerne mal angucken will, ist es free-to-play. Also man kann da nicht viel falsch machen. Ausprobieren kann man es auf jeden Fall. Muss da nichts in den Topf werfen. Ich war bei dem Alpha-Test dabei und war sehr angenehm überrascht. Erinnert mich hat mich damals so ein bisschen an die Anfänge von Rainbow Six erinnert. Von daher, wem das mittlerweile zu sehr aus dem Ruder gelaufen ist, könnte sich das vielleicht mal angucken. Ist ein sehr interessantes Ding. Und was ja jetzt auch in die Beta gestartet ist auf Steam, ist Icarus, das neue Survival-Spiel von dem Original oder von dem alten DayZ-Schöpfer. Wer da Interesse dran hatte, kann sich das auch mal angucken. Wobei die Beta ist ein bisschen anders, die ist halt zeitlich begrenzt, läuft dieses Wochenende, ich glaube jetzt noch bis Montag, dann ist erst wieder Pause bis zur nächsten Beta. Von daher Ja, ist halt mir die Frage, ob man da Interesse dran hat. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch auf Steam gestartet. Ist ein bisschen steil gegangen auf Twitch gestern. Gerade habe ich gesehen, so mit einem Auge. Ich denke, da ist auch sehr viel Interesse da, weil halt, wie gesagt, DayZ einfach da so im Hintergrund ein bisschen mitspielt. Auf jeden Fall, wer halt an der Art von Spiel Interesse hat, könnte da auch mal einen Blick drauf werfen. Meins ist es jetzt nicht so. Aber naja. Und im September, das hatte ich ja bei Twitter auch schon immer mal wieder erwähnt, startet, wie heißt es jetzt nochmal, Bloodhunt. Vampire Masquerade sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist das Battle Royale, was jetzt in den Startlöchern steht. Und da ist der Early Access jetzt für Anfang September geplant. Der Closed Beta war, sagen wir mal, interessant. Ich bin jetzt mal auf den Early Access gespannt. Ja, die Closed Beta hatte da auch so das ein oder andere Problemchen. War aber soweit ganz interessant, was das Setting betroffen hat. Im Prinzip aber auch hier ein typisches Shooter Battle Royale. Da war mir eigentlich zu wenig Augenmerk, gerade auf die, ja, auf das Setting im Prinzip. Du hattest zwar ein paar Anspielungen oder ein paar Mechaniken auch, was halt dieses Vampirsein betrifft, aber das war doch mehr so Gunplay-lastig. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt im Early Access dann sich noch entwickelt. Okay. Mal so viel zu kleinen Spielblock. Mhm.
Ja, Gamescom war ja auch natürlich wieder anders als sonst, logischerweise.
Ja, ich muss sagen, mir gefällt das Format jetzt nicht so. Mhm. Gerade auch, dass es halt nicht viel im Prinzip mit der Gamescom Leipzig zu tun hat, außer halt dem Leipzig? Ja. Leipzig, oder?
Du fragst mich, war das nicht früher in Köln? Ist es umgezogen?
Nein, die sind schon eine lange Zeit. Die sind
sehr also, gut, ich weiß jetzt so, lange beobachte ich das nicht mehr.
Siehst du mal. Doch, müsste stimmen. Bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, aber
Entschuldigung. Du bist doch hier unser Spieleexperte.
Ich war noch nie auf der Gamescom.
Ja, ich auch nicht.
Schon immer zu viele Leute und zu wenig Zeit, jetzt dann wirklich unbedingt das mit dem zu beschäftigen, was du dann wirklich willst. Und wie gesagt, die News holt man sich ja mittlerweile sowieso aus dem Netz. Aber das Format der Gamescom und auch mit der Opening Night, das ist nicht so meins. Hat mir dieses Jahr wirklich nicht so dolle gefallen. Und vieles von dem, was ja dann gerade auch in der Opening Night zu sehen und zu hören war und Informationen kam, hatte man im Prinzip vorher schon. Mhm. Ja, von daher, auch wenn es nur Gerüchte waren, aber die Gerüchte haben sich zum Großteil alle bestätigt. Und auf das, was man eigentlich gewartet hatte, Halo Infinite, Infos dazu und auch für Erscheinungstermin etc., das hatte man eigentlich vorher auch schon gehört. Ja, da ist es ja im Dezember soweit.
Okay. Ja, obwohl ich sehe gerade, ich habe gerade gegoogelt, hier steht Köln schlägt Leipzig, Gamescom, aber das ist eine alte Überschrift aus dem Jahre 2009.
Ja, das ist, das ist schon so lange her.
Okay, ich sollte mal die aktuellen Überschriften lesen.
Hier. Also schön wäre es, wenn es wieder Köln wäre, weil das wäre für mich schon wesentlich angenehmer. Weil ich da ja sehr viele Leute auch aus meiner ehemaligen Arbeitszeit von da oben noch kenne. Mhm. Und da wahrscheinlich auch privat irgendwo unterkommen könnte, ohne halt übertriebene Messepreise zu bezahlen. Das, wie gesagt, das wäre schön, ja, auch gerade halt mit dem ganzen Umfeld in Köln, das liegt mir dann doch mehr, ja. Aber egal. Es ist, wie gesagt, ich war noch nie auf der Gamescom und es reizt mich jetzt auch nicht so sehr bei den ganzen Menschenmassen. Und jetzt nicht nur wegen der Situation, wie wir aktuell immer noch mit Corona haben, sondern vorher schon. Ja, das waren wir einfach zu viele Leute.
Obwohl die virtuelle Veranstaltung dieses Jahr, die war ja vom 25. bis 27. Mhm. und die fand in Köln statt. Das habe ich jetzt gerade mal nachgeschlagen.
Die deutsche Berichterstattung mit teilweise den Leuten, die sie vor Ort hatten, ja, aber gerade auch die Opening Night etc., das war ja alles drüben, die Staaten. Jeff Healy, wie heißt er nochmal? Der das Programm geführt hat, Jeff Healy, ich bin so schlecht mit Namen immer. wie gesagt, ich bin da jetzt von der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, nicht so der große Fan. Mhm.
Ja, gut. Anyway,
genau, zurück haben wir zu auch anderen Themen.
Den Gamescom-Blog abgeschlossen. Folgt uns für mehr Game-Content. Ach nee, das war
die Spielecke.
Ja, die Spielecke, die nicht vorhandene. Also jedenfalls nicht bei mir. Ich sollte vielleicht mich wieder mehr mit Spielen beschäftigen. Aber woher nehmen die
ich
Zeit?
Ich
muss
gerade überlegen, gibt es einen Podcast, die Spielecke?
Keine Ahnung. Aber es ist auch kein Titel, der jetzt irgendwie Emotionen bei mir auslösen würde.
Ah, ich wollte gerade sagen, ich muss mir die Adresse mal saven.
Ich bin gerade in Verhandlungen für eine andere Domain. Hatte ich dir mal einen Screenshot geschickt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Tja, das zieht sich auch ein bisschen hin. Die wollen nicht so, wie ich möchte.
Ja, das ist so meistens so.
Ja, aber würde sich gut machen. Aber anyway, nicht über ungelegte Eier sprechen. Das dachte sich auch Apple und hat mal Private Relay verschoben oder besser gesagt diese ganze Private Relay in eine öffentliche Beta gehoben und somit wird eine weitere Funktion nicht im kommenden Major Release stattfinden. Ja, das nächste Teilchen, was rausfliegt oder das nächste Feature, was rausfliegt.
Ja, beziehungsweise was diesen Beta-Mantel bekommt.
Und sie heben es immerhin in die öffentliche Beta und das haben sie auch begründet. Sie sagten, da erhoffen sie sich weiterhin Einblicke darin, welche Webseiten kompatibel sind und welche Webseiten noch verändert werden müssen oder welche Webseiten noch auf einen Kompatibilitätsgrad gehoben werden müssen, dass es halt auch mit Private Relay funktioniert, weil sie haben halt festgestellt, dass das Ganze noch nicht so funktioniert, wie sie es sich vorstellen und deswegen haben sie das Ganze erstmal auf eine öffentliche Beta gehoben. Das
ja, wobei auch viele Seitenbetreiber wahrscheinlich kein Interesse unbedingt dran haben, da alles private zu halten. Ja. Beziehungsweise die Seiten eventuell kompatibel zu machen, weil sie einfach nicht auf die Daten verzichten wollen, die sie halt über die Seiten oder über die Technik einfach reinholen können von den Besuchern oder von den Nutzern der Seiten. Ich denke mal, das wird ein ständiger Kampf, in Anführungszeichen, einfach für Apple auch bleiben, ja. Dass sie da dieses Feature dann entsprechend, wie sie sich das auch vorstellen, dann auch umsetzen können, beziehungsweise dass dann halt auch angenommen wird draußen. Weil für den Nutzer ist es ja ganz nett, wenn er da auch privat entsprechend unterwegs sein kann, aber wie gesagt, der ein oder andere Betreiber ja, sieht da auch schon wieder seine Fälle davon schwimmen. Mhm. Ich glaube, so sagt man, ja.
Ja, tja, na gut. Sie haben auch ungefähr, sie haben auch sich dazu geäußert, dass es dann spätestens bis zum Ende des Jahres dann auch öffentlich, nicht öffentlich, sondern auch final werden soll. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, ist ja auch ein Feature, weil es jetzt nicht unbedingt so für die breite Masse interessant ist, denke ich. Ne? Also dieses Shareplay-Feature ist, denke ich, für viele schon eher interessant. Ja. Also für so die breite Nutzerschaft.
Mhm. Ja.
Ja, so. Gut.
Kommen wir mal zum, ja, nach iOS 15, zum iPhone 13. Mhm. Man hatte da ja nicht viel gehört, jetzt gerade nochmal, was so die alten Gerüchte über Touch-ID betrifft. Wir hatten ja auch schon drüber spekuliert, jetzt kam halt auch nochmal so die offizielle Bestätigung als Gerücht im Prinzip, dass es kein Touch-ID für das iPhone 13 geben wird. Obwohl Apple ja an der Technik auch arbeiten würde, um Touch-ID unter Sysley zu bekommen. Wobei, ja, wir hatten da ja in der Vergangenheit auch schon gerätselt, inwieweit oder wie weit fortgeschritten die Technik oder die, ja, gerade das ja Umsetzen beziehungsweise die Marktreife dann da auch schon erreicht ist und inwieweit Apple da überhaupt Interesse dran hat, das zu bringen, wenn man jetzt gesehen hat, dass sie ja dann unter oder auch an anderen Lösungen durchaus arbeiten, beziehungsweise die implementieren, wie halt Touch-ID im Ein-Ausschalter, beziehungsweise im Button, ja, auf der Seite am Gerät, wo wir ja gerätselt hatten, ob das vielleicht kommen würde im 13, weil sich das ja auch gerade aufgrund der Situation und des Massentragens etc. ja auch anbieten würde. Aber das wurde anscheinend ja nicht gestrichen. Ja, es ist ja die Frage, inwieweit die Idee überhaupt schon da war für das iPhone 13, sondern es wird halt jetzt halt ja nochmal bestätigt bzw. aufgegriffen, das ganze Thema, dass es halt nicht kommen wird im iPhone 13. Es wäre ein Nice-to-have-Feature gewesen. Ja, wir hatten da ja in der Vergangenheit auch schon öfter drüber gesprochen. Mein Gott, mir tut's jetzt nicht so weh, wenn es nicht kommt. Ja, muss ich auch sagen.
Ja, aber Apple wäre ja nicht Apple, wenn es da nicht eine andere Lösung geben würde. So meint es zumindest John Prosser. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der sagte nämlich, ja, Touch ID hin und her wird es nicht geben. Das hat er auch nochmal bestätigt, so wie du es eben ausgeführt hast. Aber er sagt, es soll angeblich ein Face ID Plus geben. Und Face ID Plus soll das beinhalten, was wir ja alle wollen oder was ja auch Touch ID als Vorteil bietet in der heutigen Zeit. Man kann halt die Maske aufbehalten und das Gesicht wird dennoch erkannt. Also es soll halt maskenkompatibel sein und das soll Face ID Plus halt abbilden. Also er nennt es Face ID Plus und es sollen da wohl auch schon breite Beta-Tests stattgefunden haben innerhalb der Apple Company mit einigen Mitarbeitern, was man lesen konnte oder was John Prosser halt rausgehauen hat. Das ist dann mehr oder weniger so ein Add-on-Hardware-Aufsatz für das iPhone 12 gewesen, was halt diese Face-ID Plus-Technologie beinhaltet, was auch dazu dienen soll, das iPhone optisch so zu verändern, dass man halt auch das nicht mit nach außen schleppt und dass man das auch nur innerhalb des Campus benutzt, das Gerät, und halt auch nur da die Tests durchführt, dass man halt auch klar kennt, das ist ein Testgerät, und da sollte, oder da laufen halt die Beta-Tests mit Face ID Plus. Und das ist in erster Linie eine Software-Technologie, so wie er das ausgeführt hat. Und man geht halt davon aus, dass das spätestens dann, dass die Hardware so weit kompatibel sein soll mit dem iPhone 13 und dass dieses Feature softwaretechnisch auch nachgereicht werden kann. Das ist so seine Prognose. Und ob das gleich mit dem Start vom iPhone 13 kommt oder etwas später, das ist im Moment fraglich. Also das sind seine Aussagen zum Face ID Thema. Tja, dass Face ID ständig verbessert wird, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Aber dass das jetzt mit Maske funktionieren soll und vielleicht sogar noch in Kombination mit einer Brille, also Maske und Brillenträger, und dann noch in Kombination, dass vielleicht auch die Brille beschlägt, das wäre schon ein kleines Meisterwerk, wenn das wirklich so gut funktioniert, wie er das hier beschreibt.
Ja, okay, Brille ohne Maske ist ja eigentlich kein Thema, genauso wie ja, die meisten, oder was heißt die meisten, aber dann Sonnenbrillen auch. Sonnenbrillen können ein Problem sein, je nachdem, was für eine Art von Glas oder Beschichtung du hast. Aber ja, mit meiner Sonnenbrille hatte ich auch noch nie ein Problem gehabt. Die Frage, die sich halt stellt, ist, inwieweit verzichtest du oder muss Apple da halt auf Sicherheit verzichten, um das halt mit der Maske kompatibel zu machen? Oder holen sie sich dann andere Faktoren, die sie dann zur Identifizierung des Gesichts noch heranziehen, jetzt neu dazu?
Ja, also ich kann mir eher vorstellen, dass sie noch andere Merkmale mit einbeziehen, also ja, andere Identifikationsmerkmale, dass Apple runtergeht vom Sicherheitsstandard oder da Abstriche macht, das glaube ich eher weniger, oder ich hoffe es, dass sie es nicht tun.
Weil wenn aufgrund deiner Maske, die du aufhast, wird es ja einfacher, eventuell gleiche Merkmale für halt Face ID einfach zu schaffen. Mit unterschiedliche Personen, ja, sehen sich halt mit Maske ähnlicher, ja. Inwieweit kannst du da das System halt einfach austricksen? Das ist halt die Frage. Ist halt der Kompromiss eventuell, der einfach eingegangen wird? Aber
ein kleineres Feld, was du abscannen kannst, oder ein kleineres Feld, was sich wirklich extrem unterscheidet. Ja. Das ist halt das Problem. Naja, interessant.
Also wäre auf jeden Fall schön, wenn sie es halt entsprechend gut lösen können, ja, weil es ist halt schon ein Problem.
Problem unserer Zeit. Und das werden wir auch noch eine Zeit lang mit uns schleppen, das Problem. Also das Maskenproblem. Ja, schauen wir mal. Wäre natürlich auch ein eleganter Weg, wenn man halt das Ganze in einer Technologie vereinbaren könnte oder zusammenführen könnte und nicht noch zusätzlich diese Touch-ID-Geschichte hätte. Ja. Obwohl es wahrscheinlich für Apple der günstigere Weg wäre, einfach die Touch-ID-Geschichte aus dem iPad Air zu nehmen und die ins iPhone zu bauen. Also das, denke ich, wäre der einfachere Weg für Apple letztendlich.
Ja, naja. Günstiger ist die andere Frage. Das passt aber ganz gut zum nächsten Thema, weil jetzt momentan ja auch gerätselt wird, ob das 13er eventuell teurer werden sollte. Also nicht nur ein 10er teurer oder halt wechselkursbereinigt teurer werden sollte, sondern wirklich einen ordentlichen Aufschlag in Anführungszeichen bekommt, wegen der ganzen gestiegenen Produktionskosten und auch der Situation, die wir haben, dass halt viele Komponenten halt nur schwierig zu bekommen sind und teilweise halt auch im Einkauf teurer einfach sind, dass Apple das halt entsprechend durchreicht, wovon wir ja dann auch entsprechend betroffen wären, weil wir ja schon seit langem sagen, ja, dieses Jahr ist es halt mit einem neuen iPhone soweit und dann hörst du halt so Sachen, ja. Klar wäre jetzt ein neues iPhone wahrscheinlich teurer als mein iPhone 10, das ich damals gekauft habe, weil ich ja dann vielleicht doch auch zu einer anderen Version einfach greifen würde, ja, vom 13er. Mhm. Aber wenn das dann nochmal ordentlich mehr kosten sollte als ein vergleichbares 12er, ja, bei Markteinführung, ja, müsste ich auch mal mit den 10 knirschen, weil das ist ja nicht das einzige Apple-Produkt, was bei mir auf der Shoppingliste steht. dieses Jahr. Von daher habe ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen. Aber es sind ja ungelegte Eier, man muss einfach mal warten, was kommt. Ja, und vielleicht drückt einem das dann doch oder überzeugt einem dann doch davon, dass es nicht unbedingt the latest and greatest sein muss. Aber ja, muss man mal abwarten, wie es dann wirklich sein wird, ja.
Ja, man muss halt auch schauen, also ich werde mir das auch mal anschauen, wie groß die Unterschiede zum iPhone 12 oder respektive 12 Pro sind von der Technik her und wie dann die Angebote im iPhone 12 Bereich sind. Vielleicht ist für mich persönlich auch ein iPhone 12 Pro interessant gegenüber dann dem neuesten Modell. Muss man halt gucken. Obwohl es in meinem Fall wenig Sinn ergeben würde, weil solange ich die Geräte nutze, macht es eigentlich mehr Sinn, dann wirklich auf das Aktuellste zu gehen, damit man auch so lange wie möglich das Gerät im Einsatz haben kann. Ne?
Einmal das und jetzt so lange, wie wir schon gewartet haben.
Klar. Ja, und es ist ja auch so ein bisschen der Faktor, denn mal wirklich ein brandneues Spielzeug zu haben, ist ja dann auch wieder so ein bisschen so der Happiness-Faktor, mal wieder was brandneues in Hand zu haben.
Ja, vor allem, was du das schon gesagt hast, wenn man jetzt wirklich mal davon ausgeht, dass man es mindestens 2, ja, eventuell dann auch wie jetzt der Fall 3 Jahre nutzt, das 12er, nächstes Jahr kommt schon das 14er, ja.
Ja, klar, logisch.
Von daher würde ich da wahrscheinlich eher nicht zum 12er greifen, weil wenn, dann hätte man das auch schon früher machen können.
Das ist richtig. Bloß jetzt ist natürlich so, dass es preislich bei gewissen Anbietern in eine relativ interessante Region rutscht gegenüber dann dem 13er. Das muss man halt gegenüberstellen.
Ne? Genau, das fängt ja jetzt schon an, wird wahrscheinlich jetzt gerade auch mit der Einführung vom 13er auch nochmal ein bisschen Bewegung im Markt einfach sein bei dem einen oder anderen Anbieter. Da muss man halt wirklich mal gucken,
inwieweit
das eventuell interessant wäre. Ja.
Genau, wenn diese Gerüchte wirklich stimmen, dass dieses Gerät teurer werden wird, wie dann wirklich die Preisvorteile zum 12er Gerät ist, das muss man sagen. Aber ich glaube, der Ursprung der Geschichte oder der Story war, glaube ich, DigiTimes, die das rausgehauen haben. Und bei DigiTimes ist halt so, dass die bei vielen Dingen nicht immer so recht haben und einen sehr schlechten Track Record haben. Das muss man noch dazu sagen. Es gab da mal so eine Statistik, welche Medien, welche Leaker, welche Analysten einen sehr guten Track Record haben und DigiTimes ist derzeit bei 61%. Also da ist noch ein bisschen Hoffnung, dass diese Prognose mit dieser Preiserhöhung nicht unbedingt zutrifft. Muss allerdings auch dazu sagen, Foxconn hat derzeit, ich habe es extra noch mehrfach nachgeschlagen, weil diese Zahl konnte ich gar nicht fassen.
Hat mich auch zuerst ein bisschen überrascht, aber
ich habe nochmal 3 Quellen rausgesucht, ob das wirklich stimmt. Ja.
200.000 Mitarbeiter. Aus allen üblichen Kanälen hört man eigentlich diese Zahl im Moment.
Ja, und das ist enorm. Wir haben halt, wie gesagt, 200.000 Mitarbeiter rekrutiert für die Produktion des iPhones und natürlich auch der Apple Watch, die kommt ja auch noch, muss man dazu sagen. Series 7, man geht ja davon aus, dass sie am gleichen Tag halt vorgestellt wird, passend zum iPhone letztendlich auf dem gleichen Event. Und auch noch die AirPods 3, obwohl die, glaube ich, nicht bei Foxconn gebaut werden, die Dinger. Das macht ein anderer Hersteller. Aber sollen halt 3 Produkte vorgestellt werden. Und von daher könnte es auch sein, dass wirklich die Geräte etwas teurer werden, weil wir auch in der Vergangenheit gelesen haben, dass die Bonuszahlungen sehr nach oben gegangen sind. Das sind ja auch alles Dinge, die da mit einfließen in diese ganze Geschichte. Naja, schauen wir mal. Tja, es bleibt spannend. Und irgendwo darf Apple den Bogen des Preises auch nicht überspannen. Ne? Das ist, irgendwann, glaube ich, steigen die Leute dann aus, wenn es zu teuer wird.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich mir halt persönlich nur wünsche für die kommende Generation, das ist, dass die Differenzierung zwischen 12er, also zwischen Pro- und Nicht-Pro-Gerät etwas deutlicher wird. Bei der aktuellen Generation haben wir es ja so, dass die Grenzen relativ verschwommen sind und dass es da keine klare Feature-Differenzierung gibt. Und ich hoffe, dass das 13er dann wieder glasklarer differenziert wird, also zwischen den Pro- und Nicht-Pro-Geräten. Das ist mein Wunsch für die nächste Generation.
Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten ja, glaube ich, beim 12er war das ja gerade mit der Kamera, wo du Features hattest beim Max Pro? Nee.
Pro Max.
Pro Max, so.
Pro und Pro Max,
das sind ja, die beiden. Mit der Bildstabilisierung, was wir jetzt dann beim 13er ja dann auch im normalen iPhone ja kommen soll, wahrscheinlich verfügbar sein wird. Da muss man halt gucken. Also ich bin ja immer ein Freund davon, ja, der sagt, Feature-Gleichheit, ja, am besten in allen Geräten und du hast dann wirklich die einzige Unterscheidung, die Größe. Ja, dann
ja, das kannst du ja innerhalb der Pro-Serie gerne machen, also Pro und Pro Max, Feature-Gleichheit, ja. Aber die normale Serie, also die 12er-Serie, die Brot- und Butter-Serie, die sollte schon zur generellen Pro-Serie stark differenziert werden, 12. Das ist meine Meinung.
Ja, okay, 12 und 13, da muss man eh gucken, was da genau die Unterschiede sein werden, beziehungsweise was da an neuen Features dann kommt. Aber wie gesagt, innerhalb einer Familie, ja, wäre eigentlich so mein Wunsch.
Wir sind jetzt wieder aneinander vorbeigeredet. Ich meine ja, wir haben jetzt die Standardserie 12. So, Brot und Butter, Golfserie. Und dann gibt es die Pro-Serie. Die differenziert sich ja vom Design, vom Material, Aluminium, Edelstahl etc. Aber das sollte in Zukunft noch viel stärker differenziert werden. Im Moment ist es ja so, dass da die Grenzen zwischen Pro und Nicht-Pro stark verschwimmen. Und da sollte es wieder eine klarere Differenzierung geben. Ja, das ist meine Meinung. Nicht innerhalb einer Serie wie Pro, sondern innerhalb der Geräteklassen. Da ist es ja im Moment wirklich so, die Grenzen sind nicht so riesig. Und da sollte es demnächst oder bei der kommenden Generation stärkere Differenzierung
geben. Ja, okay. Ja, wenn man die Schiene halt so fahren will, okay, klar, kann man machen. Ja. Ich da auch ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil wenn ich ein iPhone 13 bringe, soll das iPhone 13 alles das haben, was das iPhone 13 haben sollte. Und dann kannst du es gerne größer machen, ja, mit denselben Features. Oder du kannst es gerne kleiner machen mit denselben Features. Aber genauso, das ist auch das, was mich beim iPad so stört, ja. Dass du das iPad hast, das Air hast und das Pro hast. Mhm. Das ist für mich eigentlich auch schon wieder zu viel. Klar willst du da auch verschiedene Preispoints besetzen, nur dann mach doch das Pro, ja, und mach das iPad, ja, von mir aus. Aber du brauchst, das ist für mich eigentlich schon wieder zu viel an Geräten. Mach doch das iPhone SE, ja, mach das iPhone, ja, 13 und Peng.
Ja, beim iPad kann ich es fast noch verstehen, weil das Air ist wirklich so ein guter Kompromiss zwischen einer Powermaschine von der Leistung her und zwischen einem Bezahl, also das ist so ein gutes Mittelding, finde ich jetzt persönlich. Ne? Wer jetzt nicht unbedingt die Bedürfnisse hat eines Pro-Gerätes, wer aber trotzdem ab und an vielleicht mal mehr Leistung haben möchte, wer vielleicht auch ein Magic Keyboard nutzen möchte, was es ja für die Standardmodelle so nicht gibt, der ist mit dem Air eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich habe auch geschwankt, wo ich mir jetzt ein iPad zugelegt habe, ist das Air vielleicht nicht für mich ausreichend? Sicherlich technisch ausreichend, keine Frage, was ich damit mache, aber das ist jetzt erstens auch schon wieder länger am Markt als das aktuelle Pro-Gerät, das war auch ein Faktor. Und das ist jetzt gerade neu rausgekommen, das M1 iPad, und ich wollte halt auch gerne das neue Display mir anschauen, das war so der Reiz. Thunderbolt-Anschluss war für mich interessant, er hat eine USB-C, also langsamen Übertragungsstandard, Und du hast halt die Möglichkeit, viel mehr Geräte vom Zubehörbereich zu testen. Also was für mich auch interessant ist, also es gibt viel mehr Zubehörauswahl für das iPad Pro als für das iPad Air. Also für mich war das so ein bisschen auch die praktische Entscheidung, ich habe einen größeren Bereich, den ich wieder testen kann an Zubehörprodukten. Das war auch ein ausschlaggebender Punkt. Und ich wollte halt gerne auch mal gucken, wie so 12,9 Zoll am iPad sind. Das war auch mehr so ein Spieletrieb, Experimentiertrieb. Naja. Anyway, iPhone 13, schauen wir mal, was kommt. Wird hoffentlich spannend.
Da gehe ich fest davon aus. Ja. Mhm. Die Frage ist halt, wird es noch in meinem Budget drin sein? Oder was von dem iPhone 13 ist bei mir im Budget drin? Naja. Vielleicht muss es auch einfach wehtun, dann hast du für die nächsten 3 Jahre dann auch wieder Ruhe.
Ja, obwohl, das, manchmal weiß, muss es wehtun. Ja.
Wer weiß, was das 14er dann oder das 15er. Das hört niemals auf.
Dieser Punkt hört doch niemals auf. Irgendwann muss man sich für was entscheiden.
Genau, aber weil du eben hier die Series 7 schon angesprochen hattest, da gibt es jetzt auch wieder Gerüchte, dass er nochmal zulegen soll, was jetzt die
Bildschirmgröße Diagonale angeht. Mhm.
Genau, und zwar von 40 auf 41 und von 44 auf 45 Millimeter. Bin ich ein großer Fan von, ja, muss ich ehrlich sagen, weil ja in der Vergangenheit die Geräte ja im Prinzip, auch wenn sie, wir hatten ja den in Anführungszeichen Sprung, hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon, dass das Display größer geworden ist, aber das Gerät an sich ja ist ja nach wie vor kein Riesenstein, sagen wir mal so, am Arm.
Ja.
Von daher passt das ganz gut. Gerade auch passend zu den Gerüchten, die wir ja hatten, dass es schmaler oder dass es dünner werden soll, passt das ja dann wieder ganz gut, weil mein Gott, ein bisschen dünner, dafür Bildschirmdiagonale ein bisschen größer, dann bleibt es ja fast, was das Volumen betrifft, fast gleich wahrscheinlich. Weil wir da ja auch noch über Batterie etc. alles spekuliert hatten. Von daher, wie gesagt, mir kommt es entgegen. Ja, ich habe keine Apple Watch, bin eigentlich auch nicht im Markt für eine Apple Watch. Wie gesagt, bin ich auf jeden Fall ein Freund von, wenn sie es machen wollen, ja, weil ein bisschen mehr Bildschirmgröße, ja, tut der Uhr, denke ich mal, auch nicht.
Klar. Es ist zwar nur ein Millimeter, aber durchaus interessant.
Ja, es ist ja nicht so, dass du eh schon irgendwie so gefühlt 50 Zentimeter am Arm hast. Ja, dann würde ein Millimeter nicht viel ausmachen. Aber bei der Größe oder bei der Uhr, die wir da haben, ist das schon passt.
Ja, wie gesagt, die Gerüchte sind aufgetaucht. Da angeblich Bilder zu sehen waren von einem Armband, wo auf der Rückseite, glaube ich, eingraviert war, 45 mm, war wohl ein Lederarmband, was man da gesehen hat. Und das zeigt natürlich auch, dass die Armbandproduktion schon im vollen Gange ist. Wenn dieses kein Fake war oder kein geshopptes Bild war, da hoffe ich jetzt mal, dass es ein richtiges, echtes Bild war. Genauso hat sich jetzt auch wohl bestätigt, dass es wirklich ein iPhone 13 geben wird von der Titulierung her, weil Verpackungen aufgetaucht sind, wo halt auch iPhone 13 drauf stand. Da wird es wohl kein 12S geben in der Bezeichnung. Es wird jetzt wohl wirklich der volle Sprung auf iPhone 13 erfolgen, namenstechnisch. Davon geht man jetzt mittlerweile auch aus, wenn diese Verpackungen oder die Bilder der Verpackung echt waren.
Ja, mein Tipp liegt auf jeden Fall bei iPhone 13 als Name.
Ja, klar. Ja, das war ja immer noch so eine Diskussion, ob man wirklich den Sprung geht, weil in vielen Ländern das eine Unglückszahl ist. Gut, ich meine, 13 ist jetzt in Deutschland auch nicht so positiv besetzt. Ist jetzt auch keine positive Ziffer oder keine positive Zahl. Ne? Von daher.
Ja, war das nicht Jim Knopf und die wilde 13?
Ich glaube schon,
ja. Das war doch eigentlich ganz lustig.
Das war eigentlich ganz lustig, bis dann auf einmal die Verfügung.
Ja, okay, Freitag der 13., den hatten wir ja jetzt auch gerade erst. Aber
mit Herrn Baum, hast du die Verfilmung gesehen mit Herrn Baum? Die war ja auch unsäglich, die Realverfilmung von.
Oh nein, ich habe den Trailer gesehen dazu und auch wenn ich mit Jim Knopf groß geworden bin, das war jetzt nichts, was ich mir unbedingt hätte jetzt antun müssen.
Ich hätte es auch lieber nicht tun sollen.
Auf deinen Anraten hin habe ich mir immer noch nicht den zweiten Prinz Zamunda da
Ja, es ist einfach aufgewärmter Humor, den man heute nicht mehr vernünftig in den, also die, sie haben es jedenfalls nicht vernünftig in die Neuzeit transportiert. Es gibt Dinge, die funktionieren halt noch, aber das hat nach meiner Meinung nicht funktioniert. Ja, aber das muss jeder selber sehen und für sich empfinden, ob das passt oder ob es nicht passt.
Ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen und habe ich gedacht, nee, das musst du dir auf keinen Fall antun. Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, was ich jetzt gesehen habe und auch unbedingt mir angucken musste, da habe ich mir wirklich die Zeit dafür irgendwo aus den Rippen geschnitten. Mhm. Ich bin ja so ein Riesenfan der amerikanischen Fernsehserie Leverage. Mhm. Ich weiß nicht, ob die da was sagt.
Vom Namen her schon, aber frag mich nicht nach.
Ja, Timothy Hutton unter anderem ja auch mit dabei. Alice Hodge, Beth Lisgraf, Christian Kane, und der Name der anderen Schauspielerin ist mir jetzt entfallen. Aber egal, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien, leider auch zu früh beendet. Die haben jetzt nochmal eine Fortsetzung, Neuauflage, Reunion, wie auch immer man es nennen will. Die ersten 8 Folgen sind jetzt raus. Die nächsten 8 oder die restlichen 8 der Staffel sollen jetzt, glaube ich, Ende des Jahres dann kommen, demnächst. Wie gesagt, ich habe mir die Zeit rausgeschnitten. Im Großen und Ganzen hat mir sehr gut gefallen, mir so ein paar Sachen, weil Timothy Hutton ja auch so ein gebranntes Eisen momentan ist. Der ist halt nicht mehr mit dabei bei der Serie. Wurde jetzt ersetzt durch wie heißt er nochmal? Bibliothekar. Fällt der Name Noah? Nee, egal. Auf jeden Fall macht einen guten Job, muss man sagen. Wie sie mit dem Nathan Ford, wie er Timothy Huttons Figur heißt, in der Serie umgegangen sind und ihn rausgeschrieben haben, bin ich jetzt nicht so der große Freund von. Aber ansonsten ist es im Prinzip mehr vom Alten und das ist ja nicht verkehrt. Also wer Leverage gesehen hat, wem das gefallen hat, kann sich auf jeden Fall auch Fortsetzung antun. Ich vermisse Nathan Ford, die Figur, aber es funktioniert auch so ganz gut. Deswegen freue ich mich schon auf die nächsten Folgen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und jetzt noch ein Film, den ich gesehen habe, wo ich sagen muss, er hat meine Erwartungen sogar noch übertroffen. Ich weiß nicht, sagt dir Wrath of Man was?
Nein,
ehrlich gesagt. Guy Ritchie-Film mit Jason Statham?
Nee, sagt mir
nichts. Also wenn man, es kommt ja immer drauf an, aber Guy Ritchie wird dem einen oder anderen schon was sagen. Jason Statham, ja, an dem kommt man ja im Prinzip auch nicht vorbei. Ja. Der Film, sagen wir mal so, mir hat er gut gefallen. Er ist allerdings nicht unbedingt was für, sagen wir mal, kommt immer drauf an, aber so für einen romantischen Abend ist er jetzt nichts. Ich sag mal so.
Ja gut, wenn ja, das Steffen mitspielt, ist klar.
Man sollte sich da wenn man diese Art von Film mag, kann man sich gerne angucken. Er ist halt nicht ohne. Ja, ich sag mal so. Ich war allerdings sehr positiv überrascht, wenn man den Trailer gesehen hat. Der Film geht da nochmal um einiges. Der dreht nochmal tritt aufs Gas, dreht am, ja egal, auf jeden Fall, ja.
So viel zur Kino-Ecke im Podcast. Jetzt kommt ein neuer Jason Statham-Film aus Cash Truck. Die Trailer sind eigentlich ganz vielversprechend, was ich so gesehen habe. Cash Truck, ja. Also
der sagt mir jetzt nichts.
Zasterlaster.
Ja, genau. Ja, weil Wrath of Man geht es ja um Geldtransporte.
Ah ja, okay.
Deswegen Cash Truck sagt mir jetzt eigentlich nichts. Okay. Ich bin versucht, jetzt gleich mal bei Google zu suchen.
Ja, mach das lieber nicht, das ist nicht gut für unsere Verbindung hier.
Das ist immer so ein bisschen schwierig, ja.
Ja, für mich immer noch der beste Statham-Film ist Transporter, also der allererste Teil.
Ja, das war ja auch so mit so sein, ich glaube so, ja okay, der hat auch vorher schon andere Sachen gemacht, aber ich denke, das war eigentlich so auch so mit seinem Durchbruch, oder?
Glaub schon, ja. Also auch der erste Teil ist immer noch der beste. Ja?
Also, was mich ja damals so ein bisschen überrascht hat, war, wie er bei The Expendables dann dabei war. Weil es war ja eigentlich mehr so alte Haudegen oder alte Schauspieler Film und dann hast du da diesen jungen Jason Statham dabei.
Aber da war er ja auch schon etwas etablierter.
Ja, also, ne, also ja das ja, aber er hat ja eigentlich nicht zu diesem typischen alten Action-Haudegen Dings gehört, aber ich denke mal, du musstest dir ja auch entsprechend ein bisschen Blut reinholen.
Ja, junge Zielgruppe, in Anführungsstrichen jung, ja, also mittlerweile ist er auch nicht mehr der Jüngste.
Ja.
So ist es.
Ja.
Gut, lass uns aber aus der Filmecke rausgehen, sonst hagelt es wieder nette E-Mails von unserer werten Hörerschaft. Das kann vorkommen. Ja, es gibt neue Gerüchte zum MacBook Pro, was ja auch hoffentlich bald demnächst vorgestellt wird. DigiTimes meint ja, wir werden ganz viele Events im September sehen und nicht nur ein Event. Das halte ich für schwer machbar, nach meiner Meinung, weil man sich dann noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit der iPhone-Präsentation nimmt. Wenn sie jetzt wirklich am 14. stattfindet, die iPhone-Präsentation, dann noch ein weiteres Event reinzubringen, wird medientechnisch und von der Berichterstattung ein bisschen eng und sie nehmen sich da selbst so ein bisschen den Buzz vom iPhone. Also ich glaube, die Präsentation vom MacBook Pro wird in den Oktober hineingehen, ist meine Meinung. Das kann mich auch täuschen. Jedenfalls gab es da neue Aussagen zum Preis. Das 14er soll teurer werden als das vergleichbare 13er Intel-basierende Gerät, was ja derzeit das aktuelle Gerät ist. Das soll aber auch daran liegen, dass diese Geräte leistungstechnisch absolut gleich sein sollen. Also das 14er und das 16er soll vom Leistungsfaktor identisch sein. Und daher wird dementsprechend das 14er teurer im Vergleich zum 13er. Und da wird ein großes Problem nach meiner Meinung auch geschlossen. Es war ja immer so, dass die 13er Geräte von der Performance her den größeren Modellen unterlegen sind. Ist ja immer noch so. Und hier wird man wohl hoffentlich den Weg nicht gehen und wird einfach sagen, die Differenzierungsmerkmale liegen nur in der Display-Diagonale. Ob sie sich vielleicht noch von der Display-Technologie unterscheiden werden, ob das 16er Mini-LED bekommt und das 14er erstmal nicht, das weiß man nicht, da setze ich erstmal ein Fragezeichen dahinter. Aber von der Performance sollen die Geräte auf Augenhöhe sich gegenüberstehen. Und das lässt natürlich auch den Preis nach oben gehen. Und der Einstiegspreis soll angeblich bei 2000 US-Dollar liegen. Wäre so ein umgerechneter Preis, wenn man das jetzt vergleicht mit den 13er Geräten bei uns, so 2350, 2400. Und das wären dann im Moment so die Toppreise vom iPhone, vom 13er Modell im Intel-Bereich. Also die Toppreise vom Intel sind die Einstiegspreise vom M1X. Das sind so die Gerüchte.
Ich hatte es ja eben schon beim iPhone und auch beim iPad kurz angesprochen, was die Leistung betrifft, dass ja hier iPhone 13, wie gesagt, gleiche Leistung und dann halt Displaygröße unterscheidet sich. Ja, du wählst dann da aus und kannst halt nichts verkehrt machen. Würde ich mir wünschen, auf jeden Fall definitiv für die MacBook Pros. Die Frage, die sich dann nur stellt, ja, ich gehe immer noch davon aus, dass zumindest mal was die Anschlüsse betrifft, da noch ein Unterschied da sein wird, dass du nicht so viele Anschlüsse haben wirst beim 14er wie beim 16er. Dann ist auch wieder die Frage, wir hatten ja eh schon drüber gesprochen, kommen noch andere Anschlüsse dran, ja, haben wir HDMI, ja, DisplayPort, wird ein SD-Kartenreader drin sein, wird es da eventuell Unterschiede geben zwischen dem 14er und 16er, wird der 16er einen SD-Kartenreader haben, das 14er aber nicht, wieso, ja, macht keinen Sinn.
Ja gut, das hatten wir schon mal bei den iPad, nicht iPad, Quatsch, bei den MacBook Air Geräten, 11 Zoll kein Card Reader, 13 Zoll hatte ja, Card Reader,
genau.
Wird bei Apple ja gern gemacht.
Ne? Genau, deswegen, aber das würde für mich halt keinen Sinn machen. Die andere Frage ist auch, wie gesagt, und das spielt ja für mich beim Begriff Performance ja auch mit rein, habe ich die Anschlüsse drin, die ich brauche, um damit auch unterwegs so arbeiten zu können? Das ist ja auch, das hat ja auch einen Einfluss auf die Performance, ja. Das ist ja nicht nur der M1X, der drin ist. Die andere Frage, die sich auch noch stellt, ist der M1X, wenn er in beiden drin sein sollte, ist ja egal, wie er heißt, aber wenn in beiden derselbe Chip drin ist, ist es im Prinzip dann auch derselbe Chip. habe ich dieselben GPU-Einheiten im 16er drin wie im 14er. Ist im 14er vielleicht derselbe Chip drin, aber nicht alle, beziehungsweise wie wir es ja dann bei von Intel ja auch kennen, der Chip ist vielleicht, ja, fällt mit einem Pin in Anführungszeichen weniger raus, ja, ist ja im Prinzip noch derselbe Chip, aber es sind anstatt, keine Ahnung, 32 GPU, ja, sind nur 28 aktiv. Mhm. Dann genauso, wie du es eben schon gesagt hast, Kerne, ja, wird er dieselben Anzahl an wie nennt sich das nochmal, Low Performance oder wenig, wie sieht's da aus?
Effizienzkerne und Low Performance Kerne Firestorm und Ice Storm sind ja die offiziellen Bezeichnungen. Ja.
Das ist ja auch nochmal so die Frage. Wir wissen es halt einfach noch nicht. Ich würde mir wünschen, es ist 1:1 derselbe, ja, dass du wirklich nur noch die Entscheidung dann für dich hast, brauche ich es halt mehr transportabel, ja, mehr klein, ist das mein Ding, oder brauche ich für unterwegs dann den großen Bildschirm? Ja, bin ich irgendwo und muss den Leuten was zeigen, ja, sei es jetzt beim Fotoshooting oder keine Ahnung, wo ich halt dann einfach die 2 Zoll mehr brauche, ja, dass ich da jemanden oder für mich selbst einfach den Platz brauche, aber dass halt die Frage der Performance jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor ist, dass ich zum 16er greifen muss, ja, weil ich da vielleicht die Schnelligkeit bekomme oder den mehr Speicher, ja, das ist ja die nächste Frage. Wird das 14er mit selben Max-Speicher zu bekommen sein wie das 16er?
Naja, wie gesagt.
Das sind alle so Fragen die im Performance-Bereich. Ja, das ist ja nicht nur der Chip, ja, sondern das spielen so viele Faktoren rein.
Ja, wäre für mich natürlich die Traumvorstellung, dass die Geräte leistungstechnisch identisch sind, dass sie sich halt, wie gesagt, nur vom Display unterscheiden und eventuell, was ja auf der Hand liegt, aufgrund der Bauform von der Akkulaufzeit. Das 16er kann natürlich einen Akku verbauen oder unterbringen als das 14er und das liegt natürlich auch auf der Hand, dass das so sein wird. Sehen wir jetzt auch beim 13er
MacBook Pro. Wobei wir fest davon ausgehen können, dass aufgrund alleine des M1 alleine die Akkulaufzeit entsprechend schon gut sein wird. Klar. Und im 16er dann hoffentlich entsprechend noch mehr Batterie. Genau.
Ja. Ja, aber den Kompromiss muss man dann halt eingehen, wenn man was Portables haben möchte. Und das sollte dann auch jeden Nutzer einleuchten, dass das aufgrund der Bauform nicht anders möglich ist.
Ja.
Aber Gott sei es gedankt, wir können ja auch über USB-C Powerbanks dran stecken. Das geht ja alles.
Ja, das ist auch nur eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, Akku mal so außen vor gelassen. Klar, je besser die Laufzeit, okay. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt von Apple Silicon einfach davon aus, dass die 14er Akkulaufzeit zumindest mal passen wird.
Naja, klar.
Man wird sich vielleicht gerne ein bisschen mehr wünschen, aber dass die Grundlaufzeit oder die Akkulaufzeit im 14er schon im Prinzip passen wird. Ja. Die andere Frage ist halt wirklich Ausstattung, ja. Mhm, und entscheiden die sich aufgrund der Anschlüsse, die sie haben, der Art der Anschlüsse, die sie haben, und wird dann auch wirklich der Chip derselbe sein? Oder hast du da wirklich dann irgendwo vielleicht nochmal die Abgrenzung, was ich mir durchaus vorstellen könnte, weil du hast bei den 16 ja auch früher die Möglichkeit gehabt, halt die Grafikkarten entsprechend dir zu shoppen. Wird das eventuell da ein Merkmal sein, dass einfach du mehr Grafik hast im 16er, also im 14er zum Beispiel.
Na, ich hoffe es nicht, weil ich...
Es wäre schön, ja, wenn wirklich der einzige ausschlaggebende Faktor wäre eventuell die Anzahl der Thunderbolt-Anschlüsse, die du hast, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da eventuell ein Unterschied einfach sein wird, ja, um da halt auch Differenzierung zum 16er zu bringen, dass das ein Ding sein wird. Aber das ist ja immer die Frage, welchen Kompromiss bist du bereit und brauchst du überhaupt die Menge der Anschlüsse? Ja. Aber solange die Performance wirklich dieselbe ist und du im Prinzip dann für dich nur die Entscheidung triffst, 14 oder 16, wäre sehr schön, weil das sind eigentlich immer so die Jahre gewesen oder in der Vergangenheit auch immer die Punkte gewesen, wo du im Prinzip nichts falsch machen kannst, wenn du zum kleineren Gerät greifst und da auch nochmal ein paar Dollar sparen kannst, aber die Geräte oder die Performance einfach passt. Ja, beziehungsweise du da nichts verlierst zum größeren es wirklich dann einfach nur der Bildschirm ist. Ja. Brauche ich das bisschen mehr Zoll oder brauche ich es halt nicht? Dass ich da nicht geprügelt werde, zum größeren zu greifen, weil, ja.
Jo, gut. Das bleibt auch weiterhin spannend. Das ist auch so eine Standardfloskel für uns beiden hier. Es bleibt spannend. Aber es ist ja auch so, es bleibt wirklich spannend.
Ja, gerade die neuen MacBook Pros, das ist halt
sind auch spannend. Ja, klar. Und erstens gerade auch die zweite Generation des M1-Prozessors, das lässt natürlich hoffen und genau. Auch die Zukunft etwas vorausahnen, was uns erwarten wird. Weil das ist so wichtig, wie sich die Performance weiterentwickelt zum Standard M1 oder zum aktuellen M1. Das ist noch ein viel wichtigerer Schritt, als auf den ersten M1 zu blicken, als auf den zweiten, weil was zeigt uns Apple wirklich noch an Zusatzperformance? Was bringt das Gerät wirklich zum Standard M1-Prozessor?
Ja, und dann auch gerade, was wird sich am Design eventuell ändern? Du machst den Sprung von 13 auf 14 Zoll.
Ja, Gerätedesign, ja, klar.
Das ist ja auch nochmal die Frage, was wird sich da im Design eventuell nochmal verändern?
Displayränder, wie klein werden die Displayränder? Wird das jetzt etwas?
Das ist
weniger der Fall. Fällt die Touchbar wirklich weg?
Das ist riesen, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema.
Ja, weil man geht ja auch davon aus, dass die Touchbar komplett wegfallen soll. Wird das wirklich passieren, etc.
Ja.
Das wäre natürlich auch ein klares Bekenntnis dazu, dass die Touchbar tot ist. Wenn die jetzt rausfällt, dann hat Apple das Projekt Touchbar in der Form halt beerdigt. Ja, dann wird das so nicht wiederkommen.
Ja, oder stell dir mal vor, du kriegst es nur im 16er.
Ja, gut, das glaube ich jetzt weniger. Weil das haben sie ja jetzt auch nicht.
Nee, aber das wäre ja auch immer so ein Ding, was du machen könntest, ja. Wobei das für mich kein Grund wäre, sich einen 16er zu kaufen.
Nee, für mich auch nicht. Also das hat sich mittlerweile auch, am Anfang war ich wirklich gehypt und war begeistert, war halt auch was Neues, aber mittlerweile hat sich das für mich als nicht riesengroßen Pluspunkt herausgestellt. Also die Touchbar brauche ich kaum. Bräuchte ich nicht unbedingt.
Ja.
Naja, egal. Schauen wir mal. Gut, wo wir aber gerade bei neuen MacBooks sind, es gibt ein neues Patent, was Apple auch zugesprochen worden ist. Da geht es nämlich um eine Touch-Tastatur, besser gesagt um zwei Displays. Das traditionelle Display, wo wir halt die Anzeige haben, also das aufklappbare Display und einmal das Display, was sich dann bei den eventuell irgendwann kommenden Geräten im unteren Teil befindet. Diese Konzepte haben wir in der Vergangenheit schon sehr oft gesehen. Oben Display, unten Display und das unten dient als Tastatur oder als individuelles anpassbares Eingabegerät, was man natürlich mit einer Tastatur, die als Display die als Display daherkommt, wunderbar machen kann. Man kann da viele Dinge mehr mit anstellen, als man das mit einer normalen Tastatur, mit einer physischen Tastatur machen kann. Und da gab es ja viele Ansätze auch von Lenovo, die haben das auch mal angefangen und da gab es ja auch sogar Seriengeräte, hat sich aber nie durchgesetzt, weil dieses Tippgefühl einfach nicht mit einer vergleichbaren Tastatur oder mit einer vergleichbaren physischen Tastatur mit richtigen Tasten identisch war oder dass das Schreibgefühl einfach nicht da war. Und deswegen haben das auch viele Kunden abgelehnt und diese Geräte, die es da am Markt gab, das waren, ich sag mal, so ein paar Serien, meistens auch so im Convertible-Bereich, die haben nie große Erfolge gefeiert, diese Geräte. Aber Apple geht den Weg in diesem Patent wohl etwas anders oder hat einen anderen Weg eingeschlagen. Sie haben das nämlich mit so viel haptischen Sensoren vollgeknallt, dass diese Sensoren ein derartiges reales Schreibgefühl vermitteln sollen, dass man gar nicht merkt, dass man auf einer Display-Tastatur schreibt. Also die Sensoren sollen so viel Haptik vermitteln dem Kunden, dem Benutzer, dass man das nicht unterscheiden kann zwischen einer normalen Tastatur. Also dieses Schreibgefühl soll angeblich einer normalen Tastatur sehr nahe kommen. Und das ist der große Unterschied, den wir in diesem Patent sehen. Tja, klingt zu schön, um wahr zu sein, nach meiner Meinung.
Ja, sehr nahe kommen an der richtigen Tastatur, nur Bildschirm. Also wir kennen ja Haptic oder das
Haptic Touch. Aus dem Touchpad heraus, ja.
Genau, kennen wir ja bei Apple schon, sei es jetzt iPhone, Touchpad, wie auch immer. Klar, dass sie die Technik weiterentwickeln, daran arbeiten, okay. Aber ein wirklich vernünftiges Schreibgefühl auf dem Display, da fällt mir sehr schwer, ja, zu glauben, dass das wirklich so funktionieren soll. Wenn es natürlich ausreichend gut funktioniert, okay, könnte man sich vielleicht mit anfreunden, beziehungsweise halt Lernende mit halt zu arbeiten.
Ja.
Dass man dann eventuell auch so teilweise blind halt einfach dann machen kann. Weil das ist ja bis jetzt auch beim iPad auch so das Problem, halt das Blindtippen auf der Tastatur. Ja, das kriege ich nach wie vor nicht vernünftig hin. Ja. Egal wie groß die Tastatur auf dem iPad ist, ja. Es ist einfach sehr schwierig. Ja. Und das ist halt immer noch der Vorteil, den du hast mit einer externen Tastatur am iPad, dass du einfach dieses Blindschreiben machen kannst. Du kommst dann, gerade wenn du viel Text am Schreiben bist, kommst du einfach vorwärts, ja. Plus halt nochmal, du hast die ganze Bildschirmfläche, ja, zur Anzeige und wird nichts durch die Tastatur verschwendet. Aber ist es schön, wenn du das die individuell anpassen kannst, und es war ja auch immer so das Argument für die Touchbar. Ja, dass die Bedienelemente sich halt je nach Anwendung halt entsprechend anpassen können, dass du da halt so flexibel, ja, dann einfach bist, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob gerade wenn du dann trotzdem noch tippen willst, ob das, oder wenn du viel tippen willst, ob das dann im Prinzip das Gerät für dich wäre, ja. Oder was heißt, vielleicht. Ja.
Ich meine, man muss ja auch sehen, dass die Entwicklung der haptischen Sensoren ja auch weitergeht und dass der Apple auch, denke ich, auch dran arbeitet, das weiterzuentwickeln. Man muss wirklich dann schauen, wenn das irgendwann serienreif wird oder wenn Apple meint, dass es in die Serie geht, das Ganze, wie gut es wirklich umgesetzt ist, wie gut diese haptischen Sensoren sind, wie gut mir diese haptischen Sensoren in Anführungsstrichen eine haptische Tastatur unterschieben vom Gefühl her, wie gut sie das umsetzen. Das ist halt die Frage, ne?
Ja.
Wie weit sie entwickelt worden sind.
Ja, die Frage ist auch, welche Displaytechnik käme dann da zum Tragen, weil es gab ja Entwicklungen und Prototypen in der Vergangenheit mit Displays oder mit Glasoberflächen, die ja die Beschaffenheit ein bisschen ändern können, ja, je nachdem, welche Anwendung du halt hast für das Display beziehungsweise für das Glas, dass die Oberfläche sich einfach ein bisschen an bestimmten Stellen dann entsprechend verändert hat, ja, dass es da rauer wurde und dann Erhöhung rauskam, ja. Mhm. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, aber da, ja, ist es auch so ruhig gewesen die letzte Zeit oder die letzten Jahre im Prinzip, was diese Entwicklung betrifft. Ich weiß nicht, inwieweit da irgendwas auch nur annähernd marktreif wäre, dass du sagst, okay, dann, wie du es ja teilweise bei den Tastaturen ja auch hast, dass am F und am J ja diese Erhebungen sind, damit du weißt, wo deine Finger liegen, ja, könntest du das eventuell auch ins Display reinbringen, dass du wirklich nicht nur hier über eine Vibration was hast, sondern wirklich eine Erhebung auch auf dem Glas oder auf dem Display hast, dass du da was fühlen kannst, ja.
Ja, das ist richtig. Da gab es ja Ansätze und dass man da eine Art flexibles Material hat, was durch Motorik sich anhebt und senkt und wie gesagt auch in Kombination mit den haptischen Sensoren. Und nur wenn man da jetzt ein paar Jahre in Anführungsstrichen nichts von gehört hat, heißt es ja nicht, dass die Entwicklung nicht im Hintergrund weiterläuft. Oder weitergelaufen ist im Hintergrund. Weil das Patent wurde vor 3 Jahren eingereicht und jetzt wurde es halt Apple zugesprochen. Und innerhalb dieser 3 Jahre hat sich dann hoffentlich auch einiges getan.
Ja.
Also ich sehe in vielen Bereichen einen großen Vorteil, dass man zum Beispiel die Displays individuell dem Programm halt anpassen kann. Das hatten wir eben schon gesagt, dass man da halt auch Zusatzfunktionen einblenden kann, je nach Programm. Lightroom, Photoshop etc. sind ja bekannte Anwendungsfälle oder auch Final Cut.
Genau.
Und dass man zum Beispiel auch die Lokalisierung nicht mehr anhand von physischen Tasten vornehmen muss. Man kann halt eine Tastatur weltweit einbauen und man kann die dann halt softwaretechnisch lokalisieren. Das ist natürlich auch vom Produktionsprozess für Apple wahnsinnig interessant. Und den Fall, dass man eine komplett versiegelte Oberfläche hat und keinen Schmutz und keinen Dreck mehr ins Innere eindringen kann, ist auch ein positiver Faktor, dass man halt mit einem gewissen Displaypflegemittel das Gerät wieder reinigen kann und man hat halt nicht diesen Faktor von Staub etc., was ins Innere der Tastatur reinkommen kann. Das sind so 3 Dinge, die mir spontan einfallen.
Ja.
Interessantes Thema. Schauen wir mal. Und ich kann zum Beispiel auch bei Nichtverwendung der Tastatur einfach zwei Displays haben. Ne? Also und da was anzeigen etc. Also ich habe da eine wahnsinnig große Vielfalt an Dingen, die ich halt auf dem zweiten Display machen kann. Gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Ja, lass uns ein bisschen über Lego sprechen. Lego hat es schon wieder getan. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Okay. Es ist ja mittlerweile schon Tradition, dass größere Fahrzeughersteller bei Lego ein 1:1 Modell ihres Fahrzeuges in Auftrag geben. Ich glaube, das erste Modell war der Bugatti Chiron. Den gibt es ja auch von Lego als Technikmodell. Und Bugatti respektive Volkswagen ist ja, Bugatti ist ja eingegliedert in den Volkswagen-Konzern mittlerweile, hat gesagt, ja, dann baut ihn doch mal 1:1, wenn ihr das könnt. Und das haben sie dann damals auch getan. Es sind dann auch noch andere Autohersteller gefolgt, die auch, wie gesagt, Lego dazu beauftragt haben, macht mal ein 1:1 Modell. Diese Fahrzeuge sind dann irgendwo auch auf Tour gegangen, in größeren Kaufhäusern unterwegs gewesen, wurden dort ausgestellt und sind, glaube ich, auch immer noch, also der Bugatti, da weiß es ganz genau, immer noch als Showfahrzeug unterwegs. Und man kann sich das Ding halt anschauen. Und es gibt jetzt auch ein 1:1 Modell, oder es ist jetzt gerade fertiggestellt worden vom Toyota Supra GR, das ja der Mittelklasse-Sportwagen von Toyota, der wurde jetzt auch von Lego nachgebaut. Derzeit befindet sich das Gerät oder das Fahrzeug im Legoland Japan, dort ist es halt ausgestellt und wurde in Tschechien von Lego-Mitarbeitern zusammengebaut. Besteht aus 477.303 Steinen. Und hat auch einen Elektromotor. Das Fahrzeug fährt auch wie damals der Bugatti Chiron. Es ist auch funktionsfähig, maximal aber nur mit 27 Stundenkilometern. Aufgrund dessen, dass auch nur ein Elektromotor drin hängt. Das heißt aber nicht, dass es nicht performant ist, weil Elektromotoren, wie wir alle wissen, können ja auch performant sein. 21 Modellbauer und 22 Mechaniker haben in drei Schichten 24/7 an dem Gerät gearbeitet. Insgesamt sind 225 Tage ins Land gegangen, bis das Gerät, warum sage ich immer Gerät, bis das Auto fertig war. Und wenn man sich die Bilder anschaut, sieht das auch schon sehr, sehr gut aus. Nach meiner persönlichen Meinung und meinem persönlichen Empfinden sogar besser vom Detailgrad und von der Kurvenführung wie der Chiron in der damaligen Zeit. Also sie haben es ja etwas besser hinbekommen als beim Chiron. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie so ein bisschen an ihrer Bautechnik gearbeitet haben oder dass vielleicht auch der Toyota GR etwas besser nachzubauen ist. Keine Ahnung. Tja, interessant.
Ist das nicht der BMW?
BMW?
Den Toyota zusammen mit BMW entwickelt hat? Die teilen sich doch die Plattform.
Das kann ich dir nicht sagen. Kann möglich sein, aber der... keine Ahnung, bin ich nicht im Bilde. Toyota habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren.
Das ist ja der aktuelle Supra, oder?
Das ist der GR, ist glaube ich der aktuelle Supra,
ja. Ja, das ist glaube ich die Entwicklung zusammen mit BMW, ja. Mhm. Genau.
Ja. Okay.
Ja, okay, das tut ja dem Lego-Modell jetzt kein Ding. Nee. Ja, ist schön. Also mir gefällt das ja immer ganz gut. Ja, gerade diese großen Modelle von Lego.
Naja gut, das ist 1:1, das ist ja der Wahnsinn. Aber den gibt es halt, wie gesagt, auch als kleineres Technikmodell. Ja.
Weiß man, wie schwer das Modell ist?
Das weiß man bestimmt, nur ich weiß es nicht.
Das wird ja garantiert ein paar Kilo auf die Waage bringen.
Ja, man hat natürlich versucht, 99% das mit Lego-Stein zu realisieren. Hat man auch im Inneren gut umgesetzt. Auch die ganzen Bedienelemente beim Lenkrad war es halt nicht möglich, weil das Fahrzeug halt fährt und ein Lenkrad halt auch ein sicherheitsrelevantes Produkt ist, was auch gewiss stabil sein muss. Also man hat halt gewisse Standardkomponenten auch verwendet aus dem klassischen Supra, weil es ist halt ein fahrbares Produkt. Ja, aber trotzdem schön.
Ja.
Ja, ja, solche Fahrzeuge... da gibt's natürlich ein schönes Marketing Case, das Ganze. Also das ist, deswegen wird das auch mal gern gemacht von den Autoherstellern. Baut uns mal ein 1:1 Modell.
Ja. Na, stell dir vor, die hätten gesagt, hier, ihr Nazubis, macht das mal.
Ne, gibt's ein spezielles Team in Tschechien, die das bei Lego machen, die das auch für die anderen Modelle gemacht haben, die halt darauf spezialisiert sind, die natürlich auch Erfahrungswerte haben mittlerweile.
Ne? Ja, das auch vor allem halt Zugriff auf entsprechend auf die,
die Steine.
Ja. Und auf vor allem gerade auch die Erfahrung, die sie haben. Die ganzen Lego-Profi-Bauer ja im Prinzip. Ja. Das ist ja auch so ein Thema für sich. Ja.
Das ist ein Thema für sich und das ist auch
Da haben wir in Deutschland, glaube ich, auch einige, oder?
Ich glaube, wir haben in Deutschland nur einen Brickmaster.
Ah, okay.
Also es gibt natürlich verschiedene zertifizierte Lego-Brickmaster weltweit, aber so viel wie ich weiß, ist es im Moment nur einer und das ist der René Hoffmeister, der mittlerweile auch eine eigene Fernsehsendung bei RTL hat. Läuft ja gerade Lego Masters.
Ich habe es verpasst. Ich hätte gerne mal reingeschaut, aber ich habe es verpasst, ja.
Wir sind mittlerweile, glaube ich, die zweite Staffel. Die erste Staffel lief ja, glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist aber die zweite Staffel und sie haben es ein bisschen verändert zur vorherigen Staffel, aber dennoch ganz interessant. Auch wenn wir teilweise nur Zeitraffer Aufnahmen sehen, in Anführungsstrichen, ja, weil die Bauzeiten natürlich länger sind.
Eine 1:1 wäre schwierig, das ist genauso. Früher gab es doch hier diese Sendung mit den nicht Lego-Steinen, mit den Domino-Steinen, wo sie doch diese Umfalldinger da gebaut haben.
Ja,
da kannst du ja auch nicht alles von 1:1 zeigen, geht ja gar nicht. Die sind ja da auch nicht gerade eine Stunde oder so mit den Dingern aufbauen
beschäftigt. Ja, die Bauzeiten nicht. Aber das Umfallen, das haben sie dann wirklich 1:1 gezeigt.
Ja, das ja.
Das ging ja auch schneller.
Das ja. Und auch dann hier, wenn zwischendrin mal ein Unfall war oder so, das hast du ja auch gesehen, ja, wie sie da, aber du kannst das ja nicht 1:1 begleiten, nee.
Und beim letzten Bauprojekt bei Lego Masters, also in der ersten Sendung der zweiten Staffel, hatten sie ja ein Thema, was sehr komplex war. Da hatten sie ja in Echtzeit 12 Stunden Zeit. Kannst du ja nicht übertragen in 1:1 im Fernsehen. Guckt ja keiner. Oder die wenigsten. Ne? Also ich würde mir das jetzt auch nicht 12 Stunden geben, wie ihr jemanden
setzt. Interessant wäre es gewesen, wenn sie das irgendwo in einem dritten Programm wirklich komplett übertragen hätten. Noch.
Oder als Livestream.
Das wäre oder auch, das genau im letzten, Internet, ne? Als Livestream. Das wäre eigentlich auch noch eine schöne Idee gewesen, ja.
Aber das muss ja auch noch betreut werden. Das sind ja auch wieder Kosten, ne, für den Sender.
Was ist denn bitte an einem... Na, okay.
Personal, etc. Es ist natürlich günstiger, wenn du das zusammenschneidest, als wenn du das jetzt 12 Stunden lang betreust. Was für RTL natürlich...
Das Einzige, was Peanuts du da betreuen sind. Muss, ist doch einer gucken, ob der Stream läuft.
Naja, du musst ein bisschen moderieren. Du kannst ja nicht so stumpf einfach nur die Kameras draufhalten, wie einer da Klemmbausteine zusammensetzt. Meinst du?
Ja, du kannst da sogar, wenn du mehrere Kameras aufstellen solltest, kannst du doch alle Kanäle sogar streamen. Du brauchst doch nicht mal einen, der Regie macht.
Naja, okay, gut, ob das der Anspruch von RTL ist, ist eine andere Frage.
Ja, okay, das ist eine andere Frage. Ist,
ne, die wollen da bestimmt noch so einen Frühstücksdirektor rumlaufen haben, der da ein bisschen moderiert. Ne? Also,
ja, mein Gott, man muss jetzt hier auch kein Big Brother Lego-Baustein machen. Ja.
Das wäre auch noch eine Idee. Ja, obwohl ich den Moderator an sich sowieso nicht mag, diesen Daniel Hartwig, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsmoderator. Da hätte ich mir andere Moderatoren vorgestellt. Aber was haben wir denn noch? Gar nichts mehr am Moderatorenmarkt. Jedenfalls nicht bei RTL, was mich da so reizt.
Ja.
Egal.
Genau.
So viel zum Thema Lego haben wir auch mal wieder untergebracht. Findet ja ab und zu mal statt bei uns. Dann gibt's noch ein Jubiläum. Hast du das mitbekommen?
Falls du auf die Amtszeit als CEO von Tim Cook anspielst, das habe ich mitbekommen, ja.
Ja, 10 Jahre, also am 24. August 2011 übergab Steve Jobs das Zepter an Tim Cook.
Und da wurde mir alle dann,
anders. Ja, da wurde die anders.
Ja, nee, mir wurde, als ich das gelesen habe, mal bewusst, wie verdammt schnell die letzten 10 Jahre vorbeigegangen sind.
Ach so, ich
kann mich da noch sehr gut dran erinnern, wie das damals halt war und was das für Wellen in der Presse auch unter anderem geschlagen hat und wie so die eine oder andere Reaktion war, gerade auch mit dem Cook, weil Johnny Ive war ja damals noch mit dabei. Und man hatte ja da immer so ein bisschen ja, die Hoffnung ist falsch gesagt, aber es gab ja immer mal so Gerüchte, dass Johnny Ive eventuell der Nachfolger werden sollte von Steve Jobs. Ja. Und dann wurde es Tim Cook, ja, jemand aus der Supply Chain im Prinzip.
Ja, klar.
Und da kann ich mich doch, wie gesagt, ich kann mich da sehr gut noch damals dran erinnern, ja. Und wie gesagt, da wurde es mir jetzt bewusst, mein Gott, das ist auch schon wieder 10 Jahre her.
Das Alter, ist 10 Jahre her, ja. Und im Nachhinein betrachtet würde ich fast schon sagen, das war eines der, ich betone das Wort, eines der besten Entscheidungen, die Steve Jobs noch zu Lebzeiten getroffen hat. Tim Cook zum Nachfolger auszuwählen oder ihn zu benennen als sein Nachfolger. Weil wir sehen ja jetzt, er hat das Unternehmen wirtschaftlich gesehen in einen absoluten Höhenflug in den 10 Jahren versetzt. Das, was man am Anfang gar nicht so vermutet hat.
Ja, vor allem
Steve
auch.
Jobs kannte natürlich das Potenzial und die Erfahrungen und die Fähigkeiten von Tim Cook und hat das erkannt. Und ich denke, das war eine brillante Entscheidung.
Ja, nicht nur das, sondern er hatte ja anscheinend auch er war überzeugt davon, dass Tim Cook das in seinem Interesse oder seine Vorstellung, die er von Apple hat, auch entsprechend halt weiterführt. Inwieweit das natürlich dann, sagen wir mal, die letzten 5 Jahre oder so noch dem Ideal, was Steve Jobs eventuell vor Augen hatte, dann noch entspricht, kann man schlecht sagen, ja, weil er ist halt nicht mehr da und man weiß ja auch nicht, wie sich Steve Jobs weiterentwickelt hätte oder wieso die Visionen von ihm noch gewesen wären, oder ob er dann vielleicht auch hier irgendwo wieder was ganz anderes gemacht hätte, deswegen da jetzt zu sagen, hier irgendwie Tim Cook kam von der Vision von Steve Jobs weg oder so, was wir ja die letzten Jahre dann auch immer mal wieder so als Presseaufhänger hatten, ja,
man ja, kann es halt schlecht sagen, ja. Ich denke, Steve Jobs war das schon bewusst, dass das im Endeffekt in ein ganz anderes Fahrwasser geht. Dass es sich zwar weiterentwickelt, aber dass Tim Cook eine ganz andere Note mit reinbringt und dass er gar nicht diese Note mit reinbringen kann, weil es total unterschiedliche Typen sind nicht das Abziehbild von Steve Jobs ist.
Nee, das ist nicht klar. Aber ich denke schon, dass Steve Jobs fest davon überzeugt war, dass er die Vision, die er von Apple hat, entsprechend umsetzt bzw. weiterführen wird. Dass sie sich natürlich auch weiterentwickelt, ist eine ganz andere Frage.
Ja,
weil ansonsten Stillstand ist der Tod, ja. Von daher muss ich das ja auch erstens mal dem Cook und dann auch Apple als Unternehmen muss ich ja weiterentwickeln. Aber ich denke schon, dass Steve Jobs fest davon überzeugt war, dass die Vision, die er hat von Apple, ja, und auch wie er sich das langfristig vorstellt, dass Tim Cook der richtige Mann ist, das entsprechend umzusetzen. Und ich würde sagen, da lag er richtig.
Goldrichtig, ja. Und man muss, viele sagen, ja, Tim Cook ist nicht derjenige, der jetzt die Riesenvisionen hat und er braucht noch so das Feature oder das Produkt, was ihn so auch als Visionär kennzeichnet. Und man könnte jetzt behaupten, er ist stark dran, das auch noch zu seinen Führungszeiten umzusetzen. Gerade dieses VR, AR-Geschichte, das ist ja so eines seiner Steckenpferde, die er uns immer wieder unterschwellig auch preisgibt oder wo er sich auch immer wieder zu äußert. Und ich denke, das könnte vielleicht noch zu seinen Führungszeiten sein visionäres Produkt sein, was er mit in die App-Ära mit einbringt. Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. Oder vielleicht auch sogar noch das Apple Car könnte vielleicht auch noch ein Produkt sein, was unter seiner Führung das visionäre Produkt ist.
Ja, muss man mal gucken. Es gibt jetzt die ein oder andere Aussage oder Prognose, dass ja AR das Smartphone ablösen wird in Zukunft. Da ist ja Apple angeblich ganz groß aufgehangen drin und wir warten da ja noch auf das Produkt entsprechend von Apple. Also wenn das sich wirklich bewahrheiten sollte, ja, einmal die Prognose, dass halt AR das Smartphone ablösen wird, und B, dass Apple da wirklich so viel an der Entwicklung reinsteckt und dass wir da das Produkt im Prinzip in den nächsten Jahren erwarten können von Apple, da muss man auch sagen, dann hätte Apple ja im Prinzip unter Tim Cook auch wieder alles richtig gemacht.
Das haben sie ja sowieso, auch wenn jetzt kein riesen visionäres Produkt mehr kommen sollte. Das, was Tim Cook wirtschaftlich geschaffen hat, ist absolut beeindruckend. Und er hat natürlich auch viele Dinge verfolgt, die vielleicht Steve Jobs so in der Konsequenz und in der Ausdauer nicht umgesetzt hätte. Steve Jobs war jemand, der relativ schnell auch alte Zöpfe abgeschnitten hat und auch Ideen dann einfach verworfen hat, was Tim Cook ja so nicht macht. Also der ist ein bisschen ausdauernder bei der ganzen Geschichte. Und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Also er hat ja auch enorm das ganze, den ganzen Servicebereich gepusht. Man weiß nicht, ob das unter Steve Jobs so stattgefunden hätte. Und er hat die Company von der One-Man-Show in Anführungsstrichen, also die Außendarstellung war ja immer so, hier stehe ich, Steve Jobs, und es gab zwar noch populäre Nebenfiguren wie Johnny Ive, also das waren so, denke ich, die beiden großen Galionsfiguren, hat er die Firma ja weggebracht, also Tim Cook hat sie weggebracht in eine sehr breit nach außen aufgestellte Firma.
Wer war denn früher nach außen hin oder auch gerade in der Außenwirkung hin Apple? Das war Steve Jobs, das war Johnny Phil Schiller und Johnny Ive.
Ja, und wie gesagt, Johnny Ive und wie gesagt, Phil Schiller, so, da muss man aber auch schon.
Eventuell noch Scott Forstall früher.
Und vielleicht noch Bob Mansfield war auch öfter nochmal zu sehen, aber da muss man dann schon auch mit Tech-Freaks sprechen, um jetzt Bob Mansfield zu.
Die Top 3 waren wirklich, und zwar auch in der Reihenfolge an Steve Jobs, Johnny Ive und Phil Schiller,
Auf jeden Fall.
Wenn man überhaupt von den Top 3 reden will, weil Phil Schiller, klar, hast du auch schon gekannt, beziehungsweise der war dann zu sehen, war bei der einen oder anderen Pressekonferenz mit dabei, beziehungsweise Q&A, aber ja, ansonsten war das Steve Jobs, Johnny Ive, White Room. Genau.
Klar, und er hat sich natürlich auch durch seine Darstellung und seine Art des Sprechens und des Präsentierens auch so ein bisschen ikonisch gemacht, also Johnny Ive, aber, was ich auch immer wieder sehe, er ist jetzt ja weg. Und in Anführungsstrichen die breite Masse redet nicht mehr über ihn. Das ist jetzt, Johnny Ive ist weg, ist in Ordnung. Ja, da kommen jetzt nicht mehr diese Anekdoten her mit unter Johnny Ive oder das und hier. Also so dieses Nachweinen, wie das bei Steve Jobs der Fall war, der findet im Moment gar nicht statt oder der hat gar nicht stattgefunden. Also da hätte ich ehrlicherweise erwartet, dass da mehr die Tränen rollen oder dass auch im Nachhinein mehr die Tränchen rollen bei den Apple-Fans und ist weg, ist gut, läuft trotzdem. Und nach außen hin wird auch gar nicht mehr so stark kommuniziert, wer jetzt wirklich Designchef ist oder so Design federführend ist, da müsste ich jetzt erstmal recherchieren, wer überhaupt gerade den Hut auf hat in der Designabteilung. Also das Thema ist ein bisschen verschwunden in der Außenkommunikation.
Ja, mal gucken, ob das halt mit den neuen Geräten, obwohl, man hat es ja mal einig gesehen, war jetzt eigentlich auch nicht so das Thema mit dem neues Design, aber da hat eigentlich auch so wieder jemand wie Johnny Ive halt gefehlt, der darüber mal ein bisschen philosophiert,
Ja, also im Moment hast du wirklich eine breite Masse, die Apple nach außen präsentiert. Es sticht vielleicht noch einer hervor, das ist Greg Federici, als Person. Liegt aber auch darin, dass er einfach eine Grundcoolness hat und einfach auch eine Art und Weise hat, sich zu präsentieren. Aufgabe
sehr schön reingewachsen,
Das ist eine coole Sau auf gut Deutsch und das liegt einfach auch an der Person, weil er sehr charismatisch, einen sehr charismatischen Außenauftritt hat. Und von daher hat sich Apple von der Art und Weise schon verändert. Es ist nicht mehr so.
Ja, aber Veränderung gehört dazu.
Ja, klar, ich finde das gut. Ich meine, ist der Tod, und wenn man sich Tim Cook anschaut, wie er sich weiterentwickelt hat, ich finde das extrem beeindruckend. Und er ist auch innerhalb seines Weiterentwicklungsprozesses immer noch er selbst geblieben. Er hat sich zwar von der Präsentation her und vom Reden her weiterentwickelt. Er ist nicht mehr so ganz so hölzern wie früher. Aber er ist sich immer noch, nach meiner Meinung, treu geblieben. Also immer noch.
Ja, guck doch mal bei Greg Federici sein erster Auftritt und dann, wie er sich entwickelt hat. Klar.
Ja, obwohl der erste Auftritt auch schon cool war. Im Verhältnis zu den meisten anderen Auftritten, die man von den Kollegen sieht. Da sieht man schon, dass ein gewisses Naturtalent in ihm steckt und dass es ihm halt liegt, sich zu präsentieren oder auch Produkte zu präsentieren und dass er schon eine gewisse, so einen Coolness-Faktor hat. alle wünschen sich ja, dass er der Nachfolger von Tim Cook wird, oder viele wünschen es sich ja, aber ich denke, das liegt wahrscheinlich erst in die daran, dass er Apple nach außen gut präsentieren könnte, aber da sind ja noch andere Dinge maßgebend dafür, ob man dafür geeignet ist, CEO zu werden und nicht unbedingt nur die Außenwirkung. Ja. Ich weiß es nicht, wer Nachfolger wird. Das wird sich ja auch zeitnah irgendwie abzeichnen müssen. Ich meine, 10 Jahre wird er sicherlich nicht mehr CEO bleiben. Er wird jetzt im November 61. Und ich glaube nicht, dass er bis 70 noch bei Apple bleibt.
Man hat noch nicht mal gerüchteweise irgendwas über Retirement-Pläne gehört. Also von daher, der könnte...
Ja, ich denke, das sind Prozesse, die einfach im Hintergrund schon laufen. Also ich denke mal, so der
Übergangsprozess läuft schon. Notfallpläne gibt es garantiert. Aber ich glaube nicht, dass da Tim Cook schon an einem Ausstieg arbeitet.
Ich glaube, dass das ein interner Prozess wird, der lange geplant werden muss und der nicht von heute auf morgen passiert und dass da so langsam intern schon die Weichen gestellt werden. Und meine Prognose ist, er wird jetzt noch 5 Jahre da bleiben, also bis 65 respektive vielleicht 66 und dann wird er das Unternehmen verlassen. Ist meine Prognose.
Ich glaube nicht, dass er vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen kürzer tritt und dann jemand die Nachfolge, aber er trotzdem noch dabei ist. Beziehungsweise vielleicht auch nur in beratender Tätigkeit, aber ich denke nicht, dass er komplett rausgeht.
Aber das als
CEO. Jedenfalls nicht am Anfang. Vielleicht macht das wie damals Bill Gates bei Microsoft oder so. Wobei ich denke, er wäre wahrscheinlich noch involvierter als Bill Gates damals.
Keine Ahnung.
Ich denke nicht, dass das so ein harter Ausstieg wird bei Tim Cook. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist was anderes wie Bill Gates als Firmengründer, der halt die Firma gegründet hat, der ist wahrscheinlich noch stärker mit verwoben als jemand, der nur in Anführungsstrichen den CEO-Posten übernimmt. Oder es war ja auch so bei Steve Jobs. Steve Jobs war Mitgründer und auch noch ganz anders mit dem Unternehmen verbunden als jemand wie Tim Cook, der nur diesen Posten übernommen hat, der natürlich auch einen extrem hohen Verbindungsgrad hat.
Alle nur klingt immer so, ich denke schon, dass Tim Cook Apple lebt. Und dass er auch seinen Posten lebt, ja. Und von daher, wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich schon heute auf morgen dann sagt, ich gehe in Rente. Kann ich mir schlecht vorstellen.
Weiß ich nicht. Ich traue ihm schon eher zu, dass er den härteren Cut machen kann als Steve
Jobs. Meinst du, er ist da nüchterner?
Glaub schon.
Okay.
Weil irgendwann will man ja auch mal die Früchte seiner Arbeit genießen und
Nicht jeder ist ein Steve Wozniak,
ja. Ja, aber der ist ja auch noch umtriebig.
Das aber hat halt nichts mehr mit Apple zu tun.
Nicht mehr viel. Steht aber immer noch auf der Gehaltsliste.
Ja, aber da hätte ich mir. Aber wie gesagt, der konnte anscheinend wirklich einen Schnitt machen, ja.
Der macht's richtig.
Ja. Jeder, wie er will.
Ja.
Das passt ja. Man muss es ja für sich selbst wissen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, jedenfalls 10 Jahre, wie die Zeit vergeht.
Ja.
Und unterm Strich kann man sagen, er hat doch zum sehr großen Teil alles richtig gemacht. Mhm. Jedenfalls, was ich oder was wir so beobachten können von außen. Gut, dann haben wir das auch. Ja, eigentlich hätte ich noch ein interessantes Thema, was wir jetzt mal ganz kurz anschneiden können. Es gibt eine aktuelle Marktforschungsanalyse der Apple Watch. Und da sieht es so aus, dass die Marktforschungsbude ComputerPoint, mit ComputerPoint verbinde ich ein Computergeschäft bei uns in der Gegend, was es früher einmal gab.
Ich habe zuletzt eine Autobeschriftung gesehen für anscheinend eine Firma, die mit EDV zu tun hat. Und zwar Computer, ich sag mal nicht weiter, wie es geht, aber Computer, wirklich mit A. Nicht Computer, sondern Computer. Yeah. Und ich noch so, what the fuck? Yeah. Okay, kann man machen. Muss man nicht? Kann man.
Ja, Naja, jedenfalls gab es eine Erhebung, eine Marktforschungserhebung der Apple Watch, und da sieht es so aus, dass die Marktanteile, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, weil das Thema, da könnte man jetzt auch noch Stunden drüber sprechen, die Marktanteile so aussehen, dass die Apple Watch 28% hat, dicht gefolgt von Huawei, was mich wundert, dass die auf Platz 2 sind, aber okay, die geringen Prozentzahlen sprechen dann auch wiederum für sich mit 9,3 und an dritter Stelle die Samsung-Geschichte mit 7,6%. Und der andere große Teil, der noch überbleibt.
Alter, was mich wundert, ist, dass Samsung so wenig hat.
Ja.
Weil die ja im Prinzip gerade was die Android-Welt betrifft, ja unterwegs sind und da gefühlt eigentlich einen höheren Marktanteil haben sollten als die.
Ja, 7,6%. Da kommt jetzt der dritte Teil, weil ja. Es strömt aus China und aus den anderen Ländern eine große Schwemme an, in Anführungsstrichen, günstigen bis billigen Smartwatches im 100-Euro-Bereich. Und das hat sich in den letzten Jahren, oder besser gesagt, im letzten Jahr stark vergrößert. Und das ist der große Löwenanteil, diese 100-Dollar-Smartwatches. Und da ist Huawei und Samsung ja nicht so zu Hause. Das sind dann so die sonstigen Hersteller, ja. Wie man so schön sagt. Und das ist halt der Teil, der auch die Apple so ein wenig zu schaffen gemacht hat, weil die Markterhebung aus dem letzten Jahr, da lag Apple noch bei einem Marktanteil von 30%. Also es hat sich schon ein wenig verringert, weil diese Anzahl von diesen Billiguhren stark zugenommen hat.
Ich denke, es liegt nicht nur an diesen Billiguhren, ja, sondern auch generell noch an dem doch relativ großen Markt an Fitness-Trackern, die du einfach hast, die auch sehr viel im unteren Preissegment einfach unterwegs sind. Gerade diese Billig-Fitness-Tracker, ja, China-Dinger, die kriegst du ja wirklich schon für ein paar Euro. Ja. Und ich denke, und da haben die Funktionen die letzten Jahre ja auch zugenommen. Ja, das muss man ja auch sagen.
Ich denke mal an die Xiaomi Mi Band Entwicklung. Die 5er-Version hat sich vom Feature-Set extrem weiterentwickelt und liegt, glaube ich, so bei, ich glaube, maximal bei $50 das Ding. Also ich glaube auch teilweise bei $30 nur.
Du hast teilweise schon welche für ein paar 20 Euro gekriegt. Ja, also das ist schon, und teilweise, je nachdem, was du halt nicht haben willst an Features oder worauf du Wert legst, kriegst du es ja teilweise noch drunter. Ja. Das ist, und das denke ich mal, ist auch noch so ein Ding, was einfach da
eine Rolle spielt.
Ja, was da definitiv eine Rolle spielt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass nach wie vor Fitbit ja so im Markt drin ist. Die bringen ja jetzt auch demnächst wieder neue Modelle raus. Und die ganzen anderen Hersteller ja auch noch. Also ich hätte gedacht, der Markt wäre mittlerweile zurückgegangen, aber der ist anscheinend noch da.
Fitbit dominiert auch in dem Bereich, wo keine iPhone-Nutzer unterwegs sind. Also die ganzen Android-Nutzer, die sich vielleicht nicht unbedingt eine passende Smartwatch von Samsung oder Huawei dazu kaufen wollen, die greifen vielleicht eher zum Fitbit als die Apple-Nutzer, weil das zeigt auch eine Zahl aus den Staaten, die auch erhoben worden ist. Jeder dritte Apple-iPhone-Nutzer kauft sich auch eine Apple Watch. Also wohlbemerkt iPhone-Nutzer, sonst ist das Ding ja sowieso nicht funktionsfähig. Man braucht ja das iPhone dazu. Die Zahl bezieht sich aber auf die Staaten. Also Apple schafft es auch gleich noch, dass die passende Smartwatch dazu zu verkaufen. Die Zahl ist natürlich auch interessant, dass jeder dritte Nutzer in den Staaten auch noch so eine Apple Watch greift.
Zahlen doch mal an. 30, ich runde jetzt mal ein bisschen auf. 30% ist eine Apple Watch.
Ja.
Ein Drittel.
Also ja, klar.
Fast ein Drittel. Also jetzt bin ich schon wieder ganz, ganz groß am Aufrunden.
Aber
ungefähr ein Drittel ist Apple. Ja. Wenn du mal guckst, ich habe zuletzt auch Zahlen gerade gelesen, Tablets, 84% sind iPads.
Ja, klar.
Okay, da habe ich auch gesagt, sorry, aber welche anderen Tablets gibt's denn bitte noch? Ja, der Tablet-Markt ist im Prinzip ein iPad-Markt. Genauso hätte ich gesagt, der Smartwatch-Markt ist im Prinzip ein Apple Watch-Markt.
Ja, klar, sieht man
so. So sehen die Zahlen natürlich nicht unbedingt aus, weil aufgrund der 30% ist jetzt auch nicht, oder es sind keine 84, sage ich jetzt mal,
beim
iPad. Da ist anscheinend der Markt dann doch noch ein etwas anderer als jetzt bei den Tablets. Aber trotzdem, 28% ist schon
eine Ansage. Ja, das ist eine solide Zahl. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch kein Bereich, der wo Apple jetzt super günstig unterwegs sind. Die Dinger kosten ja auch noch was. Auch wenn ältere Generationen weiter im Sortiment sind, auch wenn es eine SE-Version gibt. Apple hat da natürlich auch die Preisstrategie in den Jahren angepasst. Aber es ist ja immer noch ein recht großer Anschaffungswiderstand dahinter. Ne? Ja. Das ist halt so. Und von daher machen sie das schon alles ganz, ganz gut und ganz richtig.
Ja. Aber wie gesagt, was mich wundert, ist halt einfach dieser ganze Fitness-Tracker-Bereich noch, dass der so ein Riesending ist, ja, und dass du auch, und wenn du mal guckst, ja, du kriegst ja auch Fitbit-Modelle, die ein bisschen mehr kosten, ja, ja. Dass das so geht, ja,
klar.
Ist für mich nach wie vor, oder war für mich jetzt auch wieder eine Überraschung, als ich gesehen habe, wie das ist, wo wir gerade über Smartwatches reden, ich habe jetzt auch wieder Promomaterial gekriegt hier von den Kollegen von,
Garmin,
genau. Mhm. Du wahrscheinlich auch, ja. Mhm. Wenn man mal guckt, in welchem Bereich die unterwegs sind, mit ihren Modellen teilweise.
Ja, klar. Ah, sind aber also, von den Prozenten
ja, klar,
unter ferner liefen.
Das ist dann nochmal drunter, aber wie gesagt, die sind ja auch noch kräftig. Also für ihre Nische sind die ja wirklich sehr gut dabei, ja, und bringen da ja auch regelmäßig
sind aber noch raus. Verstärkter im Sportbereich unterwegs,
gibt ja
genauso wie
aber da Polar, ja auch
das Gleiche.
Ja, aber da gab es ja auch die Gerüchte, dass Apple eventuell in die Ecke gehen will mit einer Version ihrer Smartwatch, beziehungsweise ihrer Apple Watch. Mhm. Ich sehe es ja nach wie vor nicht unbedingt so. Aber das wäre gerade auch so eine Rugged-Ausführung, in Anführungszeichen, wäre, denke ich mal, was, wo sie auch nochmal in dem Bereich entsprechend verkaufen könnten. Da sind sie zwar aufgestellt mit ihrer ganzen Nike-Kooperation, aber das
aber ist nicht ja vom Gehäuseschutz her,
sondern
du hast ein anderes Armband und hast ein paar andere Sachen. Aber die Gerüchte gingen ja wirklich in einer robuste Ecke, also das ist wirklich ein sehr robustes G-Shock, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das waren so die Vergleiche, die immer wieder gezogen
wurden. Garmin Fenix, sowas.
Ja, genau. Ja. Und das würde ja auch Apple relativ wenig Aufwand machen, eine Version, die etwas robuster ist, rauszubringen, weil die Grundfunktion haben sie ja, die brauchen ja das Innenleben zu nehmen und ein anderes Gehäuse drum zu bauen und die etwas vom Hardware-Design zu verändern.
Ja, also wie gesagt, die Gerüchte hatten wir in der Vergangenheit schon. Ich sehe es nach wie vor jetzt nicht so, dass Apple da in diese Richtung was macht.
Ich
denke auch nicht, dass sie mit ihrem Design, was sie haben und mit dem Anspruch, den sie haben, sich jetzt da in diese Rugged oder robustere Ecke oder Heavy-Duty-Ecke da mit ihrer Apple Watch einfach stellen wollen. Ich denke nicht, dass sie da
das
für sich sehen.
Obwohl, ja, naja, keine Ahnung. Schwierig, wie Apple da denkt oder ist halt eine Frage, welchen Markt sie da noch mit abdecken können oder ob der Markt groß genug ist, den Apple da abgrasen könnte.
Das überlassen sie ganz gerne dem Third-Party-Zubehörmarkt. Und da gibt's ja
einige
ein paar Lösungen, Anbieter.
Naja, klar. So ist das. Gut. Es sieht, wie gesagt, weiterhin rosig aus für die Apple Watch. Gut. Wo es jetzt nicht so rosig aussieht, das ist auch wieder ein Thema, was zu Apple Watch passt. Es gibt wohl Probleme bei den Solo-Loop-Armbändern im Silikonbereich. Wir erinnern uns, das ist ja das
Armband. Solo-Loops. Ich habe schon gedacht an Loops für GarageBand beziehungsweise für Logic.
Nee.
Das
ist,
man sollte vielleicht dann auch mal weiterlesen.
Nee, das ist ein Thema, was ich wahrscheinlich nicht einbauen würde. Loops machen sich nicht gut, vor allen Dingen nicht in der Podcast-Produktion. Es gibt Kunden, die sich beschweren, dass ihr Solo-Loop-Silikonarmband reißt oder bricht, wie auch immer. Und wir erinnern uns ja, dass diese Solo-Loop-Armbänder keine Verschlussmöglichkeit haben, dass sie, wie der Name schon sagt, einfach oben eingeklinkt werden und auf der anderen Seite eingeklinkt werden und sie dann sich einfach dehnen und dann wieder zusammenziehen und sich um das Handgelenk legen. Gibt es verschiedene Ausführungen. Es gibt einmal das Silikonarmband und einmal gibt es diese Gewebegeschichte. Und das ist ja auch das Armband, wo man vorher eine Schablone ausdrucken muss, etc., wo man die Größe bestimmen muss, wenn man sich das Ding bestellt. Das war ja das Armband mit dem etwas größeren Bestellaufwand, in Anführungsstrichen. Und mittlerweile sind die Dinger jetzt schon ein Jahr am Markt und einige Benutzer beschweren sich, dass das Ding nach wenigen Monaten halt kaputt geht, bricht. Da gibt es einen Support-Eintrag bei Apple auf dem Support-Forum. Es gibt auch Bilder, die das eindeutig zeigen. Allerdings wäre das jetzt nicht so schlimm, wenn sich die Apple-Mitarbeiter nicht querstellen würden. Also das heißt, Austausch erfolgt nicht, sie sagen einfach unsachgemäß behandelt, liegt nicht am Material, du bist selbst schuld, du musst das Ding nicht einfach so überdehnen oder hast es dir beim Kauf eine Nummer zu klein ausgesucht, das Ding steht permanent unter Spannung etc. Also teilweise stellen sich Apple-Support-Mitarbeiter quer. Ja, und das ist der Punkt, den ich jetzt ein bisschen negativ finde an der ganzen Geschichte. Und ich gehe schon stark davon aus, dass es einfach daran liegt, dass das Material einfach ermüdet ist von der permanenten Benutzung, anlegen, ablegen. Und das macht man ja des Öfteren, spätestens dann, wenn man das Ding aufladen muss, dann muss man die Uhr auch ablegen. Und das ist einfach das Silikon ermüdet oder die Materialwahl war nicht perfekt. Man hat wahrscheinlich auch logischerweise hat man auch mit dieser Art von Armband keine Erfahrung, weil es die erste Generation ist. Und da hat einfach Apple materialtechnisch nach meiner Meinung ins Klo gegriffen. Und deswegen sind die nach einer gewissen Zeit ermüdet und brechen einfach oder reißen einfach. Ja, und da sollte sich Apple schon ein wenig kulanter einstellen und die mal austauschen. Meine persönliche Meinung dazu. Ja, jetzt sagt der Materialexperte gar nichts mehr.
Ich habe noch nie so ein Band in der Hand gehabt und ich weiß nicht, aus welchem Material das ist, ja, oder wie die Mischung aussieht. Von daher.
Ja, das ist das klassische Apple-Silikonmaterial, was Apple ja, auch bei den Standardarmbändern verwendet, in Anführungsstrichen.
Klassisch ist halt immer die Frage, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, welches Material da im Einsatz ist, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Das Problem ist natürlich wirklich dann auch Beanspruchung bzw. Umgang einfach mit dem Material. Da kann sich halt auch gerade durch Umwelteinflüsse, je nachdem, was für ein Material du im Einsatz hast, halt auch ein bisschen was am Material an sich ändern, die physische Eigenschaft. Ja. Von daher
Weichmacher, dass die Weichmacher irgendwann
aufgeben. Ja, okay, Weichmacher ist wieder ein ganz anderes, sehr, sehr schwieriges Thema. Gerade im direkten Kontakt mit der Haut etc. Ja, darfst du ja da eigentlich im Prinzip groß oder nicht viel drin haben. Oder gibt es nicht viele Stoffe, die du halt da entsprechend benutzen kannst, weil halt einige Weichmacher in der Vergangenheit ja dann einfach doch zu, oder die einen Einfluss auf dein
auf die Haut haben.
Nicht auf die Haut, sondern generell Hormonhaushalt etc. alles. Ja, da kannst du zu bösen zu Nebenwirkungen einfach kommen. Deswegen ist das ein ganz anderes, schwieriges Thema nochmal. Wie gesagt, ich kenne halt das Material nicht. Es kann natürlich sein, dass es am Material liegt, ja, aber dann sollte das Apple auch relativ einfach feststellen können und entsprechend über ihre Lieferanten da das Thema dann halt angehen können. Und wenn es wirklich am Material liegt, wie du schon gesagt hast, sollte da auf jeden Fall ein anderer Umgang halt dann auch einfach mit ihren Kunden sein. Ansonsten, ja, kennen wir ja das von Apple ja in der Vergangenheit ja dann auch das ein oder andere Beispiel, dass sie da nicht unbedingt so glücklich mit umgehen, beziehungsweise halt fest davon überzeugt sind, dass sie keine Schuld trifft und das entsprechend dann auch handhaben. Muss man, wie du auch schon gesagt hast, ich würde mir dann einen etwas anderen Umgang einfach wünschen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie gesagt, ich kenne das Produkt nicht und das Material einfach auch nicht. Deswegen kann ich da schlecht was sagen, aber alleine PR-technisch schon, ja. Wäre Apple da eigentlich gefordert, gerade bei so einem Produkt. Ja, das ist ja jetzt kein $1000-Produkt. Ja,
ja, aber man muss auch dazu sagen,
ein bisschen großzügiger einfach mit umgeht.
Erstens mal ist es kein $1000-Produkt, wiederum für den Kunden. Dieses Solo-Loop-Armband ist jetzt auch nicht das allergünstigste Apple-Armband, muss man auch sehen. Und von daher ist es aus Kundensicht schon etwas tragischer, als wenn ich mir jetzt irgendwo so ein Third-Party-Armband für 20 Euro shoppe, was irgendwann mal kaputt geht, als wenn ich mir so ein wo der Kunde von ausgeht, ein qualitativ hochwertiges Armband von Apple kaufe. Weil der Kunde geht ja natürlich immer davon aus, wenn ich mir ein Original-Apple-Zubehörprodukt kaufe, dass es in erster Linie hochwertiger ist, als wenn ich mich für ein Third-Party-Produkt entscheide. Auch wenn es teilweise nicht so ist. Es gibt natürlich auch Third-Party-Produkte, die sogar hochwertiger sind als die Original-Apple-Armbänder. Aber da muss man natürlich auch gucken, in welchem Preisbereich man unterwegs ist. Aber wenn ich mir jetzt als Originales kaufe, geht in erster Linie der Hauptgedanke vom Kunden davon aus, ich habe auch eine ordentliche Qualität, weil ich ein Original-Zubehörprodukt kaufe. Und da sollte dann auch bei solchen Dingen, wenn das Produkt reißt, Apple kulant sein, dann einfach austauschen.
Ja.
Und das scheint auch ein weit verbreitetes Phänomen zu sein, weil ich habe letztens bei den Kollegen, glaube ich, von Eifern gelesen, dass sich auch bei Eifern einige Leser gemeldet haben, die ähnliche Probleme haben. Also das ist jetzt nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern das Problem ist auch schon nach uns rüber geschwappt. Also da gibt es wohl größere Ausfälle oder ja, Defekte bei diesen Armbändern. Gut. Tja. Sei es drum. Ich würde sagen, lass uns jetzt über ein Gadget sprechen, damit wir die Sendung zu einem Ende bringen. Was hältst du davon?
Ja, nur zu.
Nur zu. Nur gut. Zu. Und ich habe mir mal wieder ein Täschchen angeschaut. Wer hätte das gedacht? Auch so ein Faible von mir.
Kein Bluetooth-Lautsprecher.
Kein Bluetooth-Lautsprecher und ja, man soll es kaum glauben. Ne? Mhm. Mein zweiter Faible sind ja Taschen, aber obwohl diesen Fetisch in Anführungsstrichen bin ich jetzt lange nicht nachgegangen und ich habe mich konzentriert, mir keine weiteren Taschen anzuschauen, weil der Fuhrpark an Taschen und Rucksäcke ist langsam etwas außer Rand und Band geraten. Aber manchmal kann ich an gewisse Geschichten nicht vorbeigehen. Und das war auch bei dem ersten Taschenprodukt. Nach meiner Meinung ist es die erste Laptop-Tasche, die Satechi am Markt hat. Und deswegen bin ich so gespannt gewesen, wie Satechi das Thema Tasche und Qualität und Design verarbeitungstechnisch unter einen Hut bringt. Zumal das Ding relativ günstig ist. Das waren so zwei Punkte, die mich neugierig gemacht haben. Wie ist das Ding verarbeitet und wie kann man damit im Alltag umgehen? Allerdings einen Alltagstest konnte ich jetzt nicht so lange durchführen. Ich habe das Ding jetzt zwar in Benutzung gehabt, aber so viele Anlässe hatte ich bisher noch nicht. Deswegen kann ich im Moment nur so den ersten Eindruck preisgeben, weil das Ding habe ich jetzt seit einer Woche und ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht. In erster Linie ist die Verarbeitungsqualität der Reißverschlüsse absolut auf dem gleichen Level wie im Marktbegleiter. Sehr leichtgängig, sehr gut verarbeitet. Allgemein ist die Taschenqualität auf einem guten Niveau. Absolut gerade verarbeitete Nähte. Das, was man eigentlich von einer Standard-Notebook-Tasche erwartet. Was mir an dieser Tasche extrem gut gefällt, ist das klare minimalistische Design. Wir haben in erster Linie als Designelement die drei Fächer, die wir auf der Vorderseite sehen, und die Designelemente Reißverschluss. Wir haben also zwei größere Fächer und ein Fach, was ein wenig schräg angeordnet ist. Und das ist auch so die Designsprache. Wir haben also grundsätzlich ein minimalistisches Taschendesign und das Einzige, was ein bisschen der Tasche eine Designnote gibt, sind halt die drei Reißverschlussfächer. Kommt auch noch dazu, dass an den Reißverschlusszippern oder an den Reißverschlusslaschen noch Anhänger verbaut sind, die auch noch als Designelement dazu beitragen oder dem als Designelement dienen. Das Material ist ein sehr stark wasserabweisendes Material. Ich würde fast schon sagen, so Canvas-Taschenmaterial, was man ja auch bei den marktbegleitenden Taschenherstellern hat. Also so, man hat sich da auf Standardmaterial, denke ich, oder hat auf Standardmaterial zurückgegriffen. Die Farbgebung ist ein schönes Grau. Allerdings muss ich sagen, das Grau, was wir auf den Bildern sehen, ist etwas heller oder das sieht etwas heller aus auf den Bildern. Wenn man die Tasche bekommt, ist es etwas dunkler. Also man muss noch mal so ein paar Prozent draufrechnen, wenn man das Ding real sieht. Die Abbildungen sind nach meiner Meinung etwas zu hell. Ist aber oft so bei Farbabbildungen, dass die Realversion etwas anders aussieht als die Bilder, die man im Netz sieht. Also da kann man noch ein paar Punkte dunkler draufrechnen, wenn man die im Realen sieht. Ja, der große Pluspunkt, den ich dort sehe, ist die extrem gute Polsterung, die wir im Inneren der Tasche haben. Also sie ist extrem soft und weich verarbeitet. Auf der Innenseite, also dort, wo jetzt nicht die Außentaschenfächer liegen, haben wir auch noch eine sehr starke, softe Noppenpolsterung. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da wo die Taschen aufgesetzt sind, haben wir eine extreme flauschige Fließpolsterung und wir haben nochmal eine kleine ein kleines Fach im Inneren oder die ist im Inneren nochmal unterteilt. Das heißt, wenn wir das Laptop dort reinstecken, haben wir nochmal ein kleines abgeteiltes Fach, wo man vielleicht noch einen Block oder auch noch, ja, vielleicht auch noch ein iPad reinstecken kann. Das wird dann aber etwas eng und die Tasche wird sich dann auch noch ein wenig ausbeulen. Die Tasche wächst zwar etwas mit ihren Aufgaben, aber man sollte sie nicht unbedingt mehr befüllen, als unbedingt notwendig ist, auch wenn die aufgesetzten Taschen ein wenig nachgeben und sich etwas dehnen. Ich glaube aber nicht, dass sie dafür gedacht sind. Also in erster Linie ist eine kleine minimalistische Notebook-Tasche und man hat jetzt keine riesengroße Gadget-Tasche, die man da mit sich schleppt. Ich sag mal so für das kleine Besteck, für das große Besteck, wenn man viel mehr Werkzeug mitnimmt, in Anführungsstrichen Werkzeug oder Zubehör oder Gadgets mitnimmt, dann sollte man vielleicht auf eine andere Tasche gehen. Die aufgesetzten Taschenfächer vorne sind geeignet für vielleicht einen USB-Stick, Kugelschreiber, vielleicht auch ein Kabel etc. Aber die haben nicht so ein großes Fassungsvermögen. Und das ist, denke ich, auch nicht die Tasche, wie gesagt, die für viele Gadgets geeignet ist. Also in erster Linie ist sie dafür da, das Laptop sehr gut und sehr sicher zu transportieren. Und das macht sie auch sehr, sehr gut, denke ich, weil sie extrem gut abgepolstert ist. Und das ist eine große Kernkompetenz der Tasche, was viele Marktbegleiter in diesem kleinen minimalistischen Taschensegment nach meiner Beobachtung so nicht haben. Ja. Und da hebt sie sich so ein bisschen ab von der breiten Masse. Ja, und preislich gesehen ist das Ding extrem interessant. Ich habe ja die 15 Zoll Version, die ist als 15 Zoll Version angegeben, aber ich kann sagen, das Laptop 16 Zoll, also das MacBook Pro 16 Zoll passt auch perfekt rein, weil das ist nämlich gerade meine Version, die ich dort transportiere. Und das passt auch perfekt rein, also auch für das 16-Zoll-Gerät geeignet. Tja, und preislich liegt das 15-Zoll-Gerät bei 31,87 € bei Amazon. Und für das, was man bekommt, absolut okay. Also preis-leistungstechnisch vollkommen in Ordnung. Ja, schönes Teil, hat Zatecki doch sehr gut umgesetzt. Tja, hast du noch Fragen, Thomas, zu dem Produkt?
Ich hätte eine Frage zum Preis gehabt, den hast du ja erwähnt.
Ja,
also preislich daher, absolut. Preis klingt sehr gut für das, was du gesagt hast, ja.
Ja, es ist eine super schöne, minimalistisch designte Tasche. Absolut. Tja, gut, den hätten wir das doch auch untergebracht und ich habe mal wieder eine Tasche getestet.
Genau.
Gut, hast du noch irgendwas beizutragen zur Sendung, Thomas?
Nein.
Das ist auch gut oder nicht gut, wie man es nimmt. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir die Sendung für heute dicht. Wir beide bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Des Weiteren gilt natürlich, wir würden uns über Bewertungen bei iTunes freuen. Das haben wir dezent angemerkt. Wir dürfen den iTunes-Bogen nicht überspannen, das machen andere. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann, ciao.
Jo, ciao.